Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Kevin und ich befinde mich hier gerade in einem Hamburger Hotel. Mir gegenüber sitzt auf seinem Bett A zum J.
Jojo, was geht ab?
Was geht? Du spielst heute Abend deine Release-Show sozusagen.
Das kann man so sehen, ja.
Im Grunde sind ja irgendwie 11/15, das kann man bestimmt noch weiter runterbrechen, deiner Songs draußen, ne?
Ja, es kommen noch ein paar raus. Ich weiß noch nicht selbst, wie viele rauskommen, um ehrlich zu sein. Also so richtig geplant ist das Ganze nicht.
Ja, kommen wir nochmal drauf zu sprechen, weil ich irgendwie von einer Anzahl Tracks gelesen habe,
ja,
die aber noch nicht so ganz aufgeht. Ich würde dich jetzt nicht fragen, wenn ich es mir nicht vorstellen könnte. Bist du derbe aufgeregt?
Ja, schon sehr. Also ich war schon vor 2 Tagen aufgeregt, dass ich zu Hause in Berlin war.
Ja.
Weil, weiß nicht, man will ja, dass alles klappt. Und ich bin immer vor Shows wahnsinnig aufgeregt. Also vor Shows, die wichtig sind natürlich. Und in Hamburg sind für mich mit die wichtigsten Shows. Und es sind super viele Leute da, die eng sind, sage ich mal. Es sind Leute aus Berlin gekommen, extra so Freunde von mir und so. Meine Frau ist da, meine Mom ist da und so. Das ist schon, mein Bruder ist da. So, das ist wichtig für mich.
Ja, ich habe auch, wir haben gestern noch für eine Freundin Tickets gesucht.
Okay.
Und so auf Twitter und Facebook liest man halt auch überall irgendwelche Nachrichten so nach dem Motto, ja, ich komme aus Schlag mich tot in Mannheim, so,
ja,
kann
mich
jemand
voll
mitnehmen und sowas.
Voll.
Ich glaube, du hast auch so ein paar retweetet, also
ja.
Es wird auch schon so angenommen von den Leuten, dass das so heute ein bisschen was Besonderes ist.
Auf jeden Fall, irgendwie ist es echt so ein kleines Festival irgendwie gefühlt.
Ja.
Eben gerade auch Craig Ignatz in der Lobby getroffen, das ist echt so ein bisschen mein kleines eigenes Splash hier. Das ist schon abgefahren. Also auch gestern hatten wir so einen kleinen Ticket-Sale, wo ich die letzten 20 übrig gebliebenen Tickets verkauft habe, persönlich. Und da waren auch super viele da, die dann halt schon so Merch gekauft haben und so.
Ja.
Und da waren super viele dabei, die irgendwie, ey, ich bin 700 Kilometer jetzt angereist, ich bin 500 Kilometer angereist, nur so. Also richtig krass, dass Leute irgendwie ja extra dafür irgendwo herfahren.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie viele wirklich aus Hamburg jetzt morgen da.
Also stehst du dann da und denkst dir, ach du Scheiße oder geil?
Nee, ist halt geil, ne?
Ja.
Das ist doch super, dass das Leute irgendwie da so diese Dedication irgendwie haben, da von sonst wo irgendwie anzureisen. Heute erst wieder eine Nachricht gekriegt und mit so einem Bild von so einer Deutschlandkarte, auch irgendwie 7 Stunden oder so Fahrt. Also schon krass.
Ja. Für die Leute, die gar nicht wissen, worum es hier überhaupt geht, A zum J veröffentlicht seit ungefähr einem halben Jahr,
Ja. Ja,
Stück für Stück ein neues Album, /Playlist. Und der Hörer kann quasi dabei sein, wie so ein Album entsteht. So die finale Tracklist steht nicht, die Tracks kommen nicht in der richtigen Reihenfolge raus. Und letztendlich soll am 6. Januar 2018, so war zumindest der Plan, das fertige Album stehen.
Ist aber noch nicht fertig dann.
Ja.
Es kommen noch Songs.
Wie viele?
Weiß ich echt nicht. Also ich habe auf jeden Fall noch das Intro, das Outro und noch 2 Songs, die auf jeden Fall noch nicht released sind. Also
ja, also ich habe auch, ich glaube, 1 Song heißt Backup.
Ja.
Dann gibt es nochmal Deine Vibes.
Deine Vibes, genau.
Ist, wie heißt es? Du hast mal von dem Track Bescheid gesprochen, den du
ab
und zu live
gespielt
hast. Okay.
Der kommt nicht raus, der ist mir zu platt. Ja, der war irgendwie, keine Ahnung, der Beat war ganz nice und so, aber irgendwie war das Thema gehört, so dieser Sound, und da war ich mir so, nee, muss jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, den Beat verkaufe ich oder so. Keine Ahnung.
Wer ist denn heute Abend alles dabei? Also alle Gäste, die auf der Playlist sind, sind die auch heute Abend auf der Bühne?
Genau, ja. Also heute auf jeden Fall dabei ist Sirius Klein als Support. Dann deine Tasche fällt um. Dann Credibil, Chima Ede, Lance, Craig Ignatz und El Bundi. Ich glaube, das war's. Ja.
Ja.
Reicht auch.
Reicht auf jeden Fall auch, ja. Nicht weniger haben wir vermutet, dass Casper dann auch heute Abend da ist.
Der ist aber nicht da.
Da wurde dann ja Ende Dezember auch irgendwie ein Track geteased.
Achso, ja, den haben wir irgendwann mal gemacht. Ja, stimmt. Stimmt. Der ist, aber der ist im Urlaub. Sonst wäre er auch gekommen.
Ja.
Aber ihn hätte ich nicht angekündigt, um ehrlich zu sein.
Das dachte ich mir schon, deswegen frage ich dich heute. Der Podcast kommt ja eh später raus.
Ja, der ist nicht da. Der ist nicht da.
Okay.
Der ist leider im Urlaub.
Aber der Track wird zu der Playlist dann letztendlich gehören.
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Track passiert, um ganz ehrlich zu sein. Den haben wir einfach mal gemacht und irgendwie, der liegt seitdem so ein bisschen rum. Ich weiß nicht. Also wir finden ihn beide mega nice, aber mir hat er jetzt nicht so komplett reingepasst jetzt für die Playlist. Und ja, mal sehen.
Okay.
Mal gucken, was damit passiert.
Schauen wir mal. War es denn von Anfang an klar, dass du es heute in Hamburg machst?
Ja. Das haben wir schon lange geplant.
Ja.
Das war schon lange der Plan, irgendwie so eine Homecoming-Show zu machen. Da habe ich schon lange mit meinem Booker drüber gesprochen. Und da war es halt ganz klar, dass das in Hamburg nicht in Berlin gemacht werden muss. So. Selbst wenn ich in Berlin mittlerweile irgendwie meine Base habe und da wohne und so, aber Hamburg ist einfach meine Heimatstadt und ich spiele nirgendwo so gerne wie in Hamburg.
Mhm.
Deswegen, außerdem war es immer so ein, war es ganz witzig, da haben wir im Turmzimmer gespielt,
ja.
Also im kleinen Übel und gefährlich, da wo heute die Aftershow-Party ist. Und da waren wir so begeistert vom Sound, dass wir auch direkt den Soundmann gefragt haben, so ey, woran liegt das hier, so der Bass so krass dröhnt und so, dann hat er uns irgendwas von irgendwelchen Special-Bässen erzählt, die da eingebaut haben und so. Und dann war er so, ey, wenn ihr irgendwann mal im großen Saal spielt, da gibt es Infrabass, hat er ganz stolz gesagt. Das ist so ein Bass, den man nur richtig spürt, den hört man eigentlich gar nicht so krass, sondern den spürt man eher. Und der ist halt richtig heftig, bla, wenn ihr irgendwann mal im Großen spielt, das wäre krass. Und dann habe ich damals zu Lev gesagt, nur so, ey, Mann, stell dir mal vor, wir spielen irgendwann im Großen Übel und gefährlich.
Und holen uns diesen scheiß Infrabass.
So. Und dann war es halt klar, ey, wir werden diese Show, haben wir erstmal fürs Turmzimmer angesetzt wieder, wie bei der Tour.
Ja.
Das war aber innerhalb von, oh Gott, lass mich lügen, ich glaube 2 Tagen ausverkauft oder 3. Und da waren wir so, ey, okay, krass, nicht gedacht, dass dieser Ansturm so groß auf diese Show sein wird. Und dann war es so, okay, gut, wir verlegen es hoch in das große Übel und gefährlich. Und man sagt, hey, stell dir mal vor, das ist ausverkauft. Ja, das kriegen wir nicht hin. Und dann, man kann ja das große Übel und gefährlich auch abtrennen auf 400 Leute, auf 600.
Genau, dann wird da so ein fetter Vorhang.
Genau, dann wird so ein Vorhang da durchgezogen. Und ich war so, hey, wenn wir die 400 kriegen, dann wäre es schon nice für mich.
Ja.
400 auch sehr locker irgendwie ausverkauft. 600 ziemlich schnell auch. Und dann waren wir so, okay, wenn wir jetzt 600 haben, dann müssen wir auf 1000 gehen. So.
Also, ja.
Dann gibt es nur noch diesen Step, sage ich mal. Und wenn der Vorhang einmal weg ist für die 600, dann müssen wir jetzt die 1000 auch ausverkaufen.
Ja, und für jeden, der mal im Übrigen gefährlich war und dieser Vorhang war nicht da und es ist nicht ausverkauft, dann sieht es auf einmal gar nicht mehr so voll aus. Dann ist es auf einmal so, das ist ein großer Raum, alles verläuft sich ein bisschen so.
Ja.
Und dann denkt man sich so, eine komische Atmosphäre. Wenn der Absolut. Vorhang da ist, ist wieder alles packed.
Voll,
so,
ja,
und
voll.
Ja.
Und das ist echt so, jetzt der Vorhang ist weg, die 1000 Leute sind da. Das ist auf jeden Fall mit Abstand die größte Show, die ich jemals gespielt habe. So.
Nice.
Schon krass. Also geil, dass es irgendwie ein Jahr später geklappt hat, ne?
Ja.
So, dass man da spielen kann.
Das ist wirklich verrückt. Aber das ging ja jetzt auch irgendwie gefühlt echt schnell, also gerade live bei dir nach oben so.
Ja,
dass du dich auch irgendwie, gemausert ist das falsche Wort, aber auf einmal bekommt man das so mit, irgendwie mit Videos und so weiter, was da auf deinen Konzerten los ist, dass immer so ein tobender Mob
vor
der Bühne steht.
Voll.
Und so eine ganz neue Energie da irgendwie seit
Voll.
2, 3 Jahren am Start
ja,
ist.
Auf jeden. Das ist echt krass. Also früher war das irgendwie so bei mir ganz komisch. Da hatte ich immer das Gefühl, ich hatte auch noch so super viel aus dem Fahrwasser, so von Crow und Casper und Kraftklub und was weiß ich mitgenommen. Und die Fans waren dann immer da, kannten aber auch mal nur so 2, 3 Texte von Videosongs gefühlt.
Ja.
Und waren irgendwie hauptsächlich darum, einfach dabei zu sein und ein Foto am Ende des Tages mit mir zu machen.
Ja, ich kann mich ganz gut daran erinnern.
Ja.
Ich habe dich nämlich das erste Mal 2011 auf der Croxa zum J-Tour
gesehen. Ja, genau. Und das war auch ein Übel und gefährlich.
Ich habe dich in Bremen gesehen.
Ach so, okay.
Da habe ich nämlich in Hamburg gewohnt.
Ja.
Das war am Tower.
Ja.
Und ja, ich kann mich ungefähr an die Atmosphäre und so erinnern.
Ja, das ist irgendwie so echt so dieses... Das waren auch so diese Kids, die irgendwie auch nicht so heftig abgehen, die auch immer so, wenn der Bass zu laut ist, immer so ein bisschen unangenehm gucken, so als würde sie stören, dass die Musik zu laut ist.
Ja, das war aber auch so, ich war so um die 20, glaube ich.
Ja.
Aber es war dann auch, da gab es ja noch gar nicht so diese Zeit im Deutschrap, wo auf Konzerten so abgegangen
ist. Ja, ja, voll.
Es war ja dann
voll.
Noch Hip-Hop-Arm und so
das
weiter.
War Arme hoch und
genau.
Bla, bla.
Wenn er dann nur 20, 19, 18, 17-Jährige stehen,
ja.
die auch am Anfang ihrer Konzertkarriere so sind,
ja.
die wissen dann ja auch noch gar nicht so richtig, was passiert. Plus
auf
3 Künstler auf der Bühne, die jetzt auch noch nicht seit 20 Jahren da stehen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
So, dann
das hast du voll gemerkt. Die wollten immer so dann eher so ein Foto haben am Ende des Tages.
Genau.
Und und haben auch alle mit ihren Handys eigentlich immer die ganze Show gefilmt, eher statt dass sie sich das angucken.
Mit dem Motorola V84.
Ja, genau. Und jetzt mittlerweile ist es halt echt so, gefühlt, die Leute machen gar nicht mehr so viele Fotos mit mir und wollen auch gar nicht so viele Autogramme, sondern die wollen einfach die Show sehen und irgendwie abgehen. Ja. Das ist total geil. Gestern zum Beispiel, als wir diesen Sale gemacht haben, die Leute haben sich eher mit mir unterhalten, anstatt dass sie so mich ikonisiert haben und gesagt haben, oh, jetzt können wir bitte ein Foto machen, bitte kannst du eine Sprachnotiz zu meiner Freundin aufnehmen, bla. Das war einfach so, ey, der steht halt da, aber der ist ein Mensch wie wir, nach dem Motto gefühlt. Ja. Die haben mich jetzt nicht irgendwie mit so riesen strahlenden Augen angeguckt, so, oh Gott, da ist er endlich. Sondern es war einfach so, ey, cool, dass er da steht und die Tickets selbst verkauft.
Ja.
Kurz mit mir geschnackt. Und dann sind die wieder gegangen so. Also ich habe ein Foto gestern gemacht von irgendwie 40 Leuten oder so. Und das irgendwie gefällt mir das echt viel mehr. So.
Das ist ja dann wahrscheinlich auch irgendwie das Resultat aus der Entwicklung der letzten 4 Jahre.
Vielleicht sind die älter geworden, ich weiß es nicht.
Ja. Das, aber es ist ja jetzt auch einfach, du hast ja jetzt ein ganz anderes Auftreten als vor 4 Jahren noch. Ne? Also es war ja damals diese mittlerweile elendige Runde.
Neue Reimgeneration.
Genau, die neue Reimgeneration, das hängt ja vielen nach.
Ja.
Plus dann nachher der Major-Deal und alles Mögliche. Und dann ging es ja quasi zurück in den, ja, man kann ja fast Untergrund sagen.
Ja, fast.
Ne? Also wenn man hier von Deutsch spricht, dann kann man auch gerne mal Untergrund sagen. Ja. So, dann wurde ja alles wieder ein bisschen härter und...
Ja, das ist echt absurd. Also ich war irgendwie, keine Ahnung, man hat mich damals irgendwie in so ein Star-Dasein versucht reinzudrücken. Und ich glaube, ich bin das einfach nicht. Ich bin irgendwie nicht so der Star-Typ, würde ich sagen. Ja. Nicht, weil ich kein... Also ich würde schon sagen, dass ich irgendwie ein gewisses Star-Appeal habe, wenn ich auf der Bühne stehe. Dass ich schon irgendwie weiß, wie ich mich selbst inszenieren will und so. Und ich glaube, ich kann mich schon so geben, dass man irgendwie so das Gefühl kriegt, so wow, okay, krass, das ist halt ein heftiger Typ irgendwie so.
Ja.
Aber so im Real Life, sage ich mal, wenn ich so rumlaufe, bin ich halt nicht der Typ, der irgendwie mit extravaganten Designer-Klamotten rumläuft und so tut, als wäre der irgendwie sonst wer. Ich bin halt einfach... Alan am Ende des Tages. Und
moin, hey.
Moin. Und das ist irgendwie schöner also für mich, irgendwie ein geileres Gefühl, als jetzt so dieses, boah, krass, Mann, oh Gott, das ist Arzmiot, bla. Also was, wo ich das viel eher hatte, war jetzt tatsächlich auf dem Casper-Konzert, als ich da in Hamburg den Song mit ihm gespielt habe, den wir gemeinsam gemacht haben für sein Album.
Ja.
Und da bin ich dann von der Bühne und bin zu meiner Mom zum FOH gegangen, weil von dort aus hat sie die Show gesehen. Und als dann die Lichter alle angingen, dann standen plötzlich 1000 Kids um diesen FOH rum und wollten Fotos mit mir. Und ich musste da echt schon so rauseskortiert werden von Freunden, weil es einfach so, die wollten alle Fotos mit mir.
Ja, und das merkt man ja gleich, dass ein ganz anderes,
das ist ein ganz anderes
von Hype ist.
Genau, und es war irgendwie, gefühlt wollten auch voll viele Fotos, glaube ich, nur nicht mal, weil sie mich jetzt vielleicht unbedingt kannten oder so Fans von mir sind.
Sondern weil du da gerade auf der Bühne
stand. Weil ich auf der Bühne stand neben Casper und sie wissen, sie werden kein Foto mit Casper heute kriegen. Also dann nehmen sie halt immerhin eins mit diesem komischen halbschwarzen Typ, der da mit seiner orangenen Mütze daneben ihm rumgesprungen ist.
Ja.
Dann haben sie ein Stück Casper für sich.
Der Typ von Portugal the Man.
Der Typ von Portugal the Man so am besten noch. Und hat man da schon gemerkt, dass es nochmal ein anderer Schlag Fans, glaube ich, ist. Auch sehr viel jünger vielleicht noch und sehr viel mehr so dieses... keine Ahnung, wie sie sich dann auf Instagram nennen.
Ja.
XO Sandra XO und mit Zitaten von Casper unter ihren Bildern und was weiß ich.
Ja.
So.
Ja, ich finde, ich habe das Konzert gesehen.
Ja.
Und,
von Casper jetzt.
Genau.
Ja.
Und ich stand zufällig, ich war da auf der Tribüne da rechts auf diesem Rang und ich stand zufällig neben Kruso.
Mhm.
Einer deiner besten Freunde und Weggefährte. Und also wir kennen uns jetzt nicht irgendwie privat, aber ich habe ihn natürlich erkannt und er hat deinen Auftritt gefilmt und er hat so richtig diebisch gegrinst dabei. So. Das war dann so, okay, man hat richtig gesehen, dass er sich für dich mitfreut.
Sehr freut auf ihn.
Und wenn du dann danach, 2 Stunden später, irgendwie da in diesem FOH stehst und so im Ringquiz, ist das irgendwie eine ganz witzige Zusammenfassung eigentlich so von dem, dass das für dich gerade eine große Nummer ist. So.
Ja, voll, auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, ich bin natürlich dankbar, irgendwie dafür das machen zu können, aber meine Welt ist es nicht.
So. Ja.
Also, es ist schön und gut, aber es ist nicht meine Welt.
Um mal zurück auf die Playlist zu kommen und heute Abend. Es war ja schon klar, dass es eine Playlist ist, das als Retail rauskam, also vor gut 6-7 Monaten. Und du wolltest dieses Homecoming-Konzert machen. Stand das denn dann auch direkt miteinander? Also, wusstest du direkt, okay, dieses Konzert wird das Finale dieser Playlist werden? Also, oder kam das dann mit der Zeit, diese Idee zu connecten?
Ja, also es war schon so der Plan eigentlich, dass die Songs alle rauskommen, bevor diese Show ist. Also eigentlich wollte ich auch jetzt die restlichen Songs alle vorher rausbringen, war mir dann aber zu schade, weil ich habe irgendwann dann doch gemerkt, als ich so Song nach Song nach Song nach Song geballert habe, so wirklich pro Woche ein Song, teilweise zwei Songs in der Woche, habe ich gemerkt, dass doch ein bisschen so die Aufmerksamkeitsspanne zurückging, ja, und dass die Leute dann wieder so ein bisschen losgelassen haben. Am Anfang waren die halt so alle super hyped, so okay, krass, neues ACMJ-Album kommt jetzt auf die und die Art und Weise raus. Und dann die ersten Songs noch so Geier, bla bla bla, die wurden noch so mega, mega krass mitverfolgt. Und dann ab dem Zeitpunkt irgendwie, wo es so, so viel auf einmal wurde, habe ich gemerkt, dass auch so diese monatlichen Hörer immer weiter nach unten gingen wieder und bla. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich entschleunige das alles und gebe Sachen auch wieder ein bisschen mehr Zeit.
Ja.
Also jetzt zum Beispiel gibt es einen Song, Deine Vibes, wozu ich noch ein Video drehen möchte. Und das Video wird ein bisschen aufwendiger. Und da habe ich, das war von Anfang an klar, dass das Video aufwendig wird. Wir hätten es jetzt für die Show, hätten wir das irgendwie im Dezember drücken müssen, dann wäre das Video halt nur so halbherzig geworden. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, so, ey, nee, wir entschlacken das Ganze und wollen dann lieber mit Schmackes, sage ich mal, abliefern und eher etwas, was ein bisschen längere Halbwertszeit hat.
So. Machst du das dann wieder mit 27 Bucks?
Genau, ja. Das machen wir wieder zusammen. Wahrscheinlich werden wir uns noch einen anderen Regisseur mit reinholen und so, weil mir ein bisschen die Zeit fehlt, da jetzt wieder so viel selbst in die Hand zu nehmen.
Das ist ja auch eher etwas, was man jetzt bei dir wieder so ein bisschen beobachten kann, dass du dich so nach außen öffnest, ne? Also es ist jetzt nicht alles selbst produziert von dir auf dem, ich nenne es jetzt einfach mal Album so. Ja, genau, bis auf den von Blut mit Shimaede.
Genau.
Und du hattest ja auch ein Video, was von Omai produziert wurde und
genau,
nicht von 27 Bucks, genau, also nicht unmittelbares Umfeld.
Ja.
Kannst du das jetzt wieder ein bisschen besser oder war das überhaupt jemals ein Problem, so Dinge aus der Hand zu geben?
Ja, es ist immer ein Problem für mich, weil ich hasse das, die Kontrolle abzugeben.
Ja.
So, es ist auch deswegen schneide ich auch so viele Videos in letzter Zeit selbst, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß es am besten, wie ich das haben will am Ende des Tages. Und habe dann auch so ein Auge ja mittlerweile für entwickelt, für Schnitt und alles. Aber ja, vielleicht kann ich das wieder ein bisschen besser, aber weil ich auch gemerkt habe, dass sobald ich mich wieder in zu viele Sachen selber reinfuchse, fehlt mir die Zeit dann wieder für andere Sachen. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie an einem Schnitt von einem Video sitze, fehlt mir die Zeit, um Songs zu machen. Fehlt mir auch einfach mal die Zeit, um einfach mal Freizeit zu haben. So,
ja.
Weil das habe ich so wenig, weil ich einfach so scheiße viel selbst mache und so. Ich meine, wir bringen neues Merch raus, ich verpacke den Scheiß halt selbst. So.
Ja.
Und dann, ich saß da letztes Mal mit Lance zusammen, der hat mir geholfen. Wir saßen da 6 Stunden und haben halt die ganze Zeit Merch gepackt, so. Das Bullshit Eminem-Album dabei gehört. Und,
hast du es durchgestanden?
Ja, nicht ganz. Wir konnten es nicht, Alter. Nach 5 Songs sind wir durchgedreht.
Also ich habe aber durchgeskippt. Einen Song konnte ich durchhören. Two Castles, also ich
bin mir nicht sicher. Ahnung, Alter.
Naja.
Wir haben die ersten 5 Songs gehört und dann haben wir nur noch geskippt, weil es so Horror war.
Ja, ich habe den kleinen Rage auf Twitter mitbekommen.
Ey, Alter, was ich auch für ausgelöst habe damit. Super viele, die auf meiner Seite sind, einfach sagen so, ja man, der hat recht, so Eminem ist echt scheiße geworden. Aber ey, so viele sind noch so hängen geblieben. Und
ja, Eminem ist einfach für viele, die haben dann, denke ich mal, auch gar nicht die letzten Releases so richtig gehört.
Nee.
Ist einfach so, ist halt eine unantastbare Person.
Genau. Aber so, warum? Weil er 2,5 gute Alben
hat. Also der Eminem Show war mein erstes Album, so, das hat mir, keine Ahnung, von meiner Oma schenken lassen,
ja,
so mit 11 oder sowas.
Ja.
Und ich hatte auch die Live-DVD dazu und so und ich war auch komplett hyped. So.
Ja klar, ey, da müssen wir nichts sagen.
Ne?
Ey, es ist ein Shady-LP und Marshall Mathers-LP und Eminem Show auch noch. Zum Teil auch, wenn es ein bisschen schlechter gealtert ist.
Ja.
Das sind halt Klassiker so,
ja,
weißt du?
Aber man braucht auch nicht darüber reden, dass Eminem einfach einen unfassbar schlechten Geschmack hat.
Alter, das ist der stilloseste Motherficker der Welt, Alter. Ohne Scheiß, ey, der einen beschissenen Beatgeschmack. Das ist wirklich, der hat so die Nas-Krankheit. Nas hat auch so einen ganz schlechten Beatgeschmack. Die haben dann mal so geile Treffer gehabt, ne, wo man sagt, so, okay, krasser Beat so. Aber die haben vom Ding her einen sauschlechten Beatgeschmack. So, vor allem hat Eminem dann auch noch was Optisches angeht. Einfach Horror, ey. Wie der sich anzieht, das ist so schlimm. Wie der, was für Videos die machen für den. Jetzt, ich habe das letzte nicht mal geguckt. Ich habe nur so Ausschnitte gesehen, wie er so an so einer Schreibmaschine sitzt mit ganz vielen Doppel-Eminems, so mit Klonen von ihm. Es ist einfach hässlich, Alter. Das ist so stillos. Auch das Cover mit dieser Amerika-Flagge und dann so diese Pose, wie er so, sich so mit der Hand an die Stirn hält. Ey, Mann, der ist einfach heftig geschmacklos. Der ist ganz heftig geschmacklos. So, und ich weiß nicht, wie man den immer noch so ikonisieren kann. So, der ist einfach nicht mehr krass. Da muss man auch mal drüber hinwegsehen. Und das ist auch völlig okay. Weißt du, ich sag ja nicht, dass der scheiße ist oder dass der irgendwie nicht verdientermaßen da ist, wo er ist, weil der hat uns alle geprägt und hat Hip-Hop irgendwie auf ein ganz neues Level damals gehoben. Aber die Zeit ist halt vorbei.
Ja.
So, die Zeit ist einfach vorbei.
Ich glaube auch einfach, dass ich dieses... Ich kann mich auch herrlich über ihn aufregen, so ähnlich wie du gerade. Aber ich glaube, das ist einfach auch gar nicht mal, dass man so wegen dieser Scheißmusik... Also, ist ja immer Geschmackssache, aber... Ich glaube, es ist eher so, weil man ja weiß, was er kann.
Absolut. So, ne? Absolut. Und die Sache ist, weißt du, dann rasten irgendwie alle aus auf diesen BET-Scheiß da, den er gebracht hat, diesen Cypher, was eher so Poetry Slam war. Wie er da auch performt hat, war so affig, ey. Wie er so einmal so hochspringt. Ich bin durchgedreht, habe ausgelacht. Nutten, Alter. Und dann, wenn er da irgendwie so eine Scheiße labert und dann immer dieses, ja, jetzt nochmal gegen Donald Trump und so, ist so, ey, Junge. Wahnsinn, deine politischen Statements waren mal ein bisschen mehr als ich klatsch deinen Kopf gegen die Wand, die du aufgebaut hast.
Ja.
Alter, das ist halt, Mann, der ist halt alt. So. Und das ist irgendwann, ich finde, deswegen sehe ich ihm langsam so seinen Legendenstatus ab, weil eine Legende weiß, wann sie aufhört oder stirbt einfach. Alter, keine Ahnung, weißt du, so, das ist echt, so, der weiß einfach nicht, wann Schluss ist. Das ist dasselbe Problem, was ich mit Jay-Z habe. Mhm. So, Jay-Z hat auch, finde ich, langsam verspielt er seinen Status, weil der bringt ja seit 4 oder 5 Alben nur Müll raus. So, das letzte Album war Horror, dieses 444, das war nicht geil.
Dann ich würde gar nicht Müll, also ich würde einfach sagen, es ist nicht mehr so ein...
Ist halt langweilig.
Ein bisschen belanglos.
Ja, ist halt langweilig einfach. Das ist,
also ich finde, wenn jemand mit dem Namen halt noch Alben und so weiter veröffentlicht und halt mit großem Tamtam, dann... Wer bitte dein Status gerecht?
Ja, erwarte ich halt schon ein bisschen mehr.
Als aber so. Natürlich freut man sich dann auch trotzdem, wenn neue Musik rauskommt.
So. Ja, ich habe mir das so Album auch also angehört, so nebenbei. Auch irgendwie langweilig. Davor, was war davor? War dieses Magna Carta Holy Grail, glaube ich. Das war richtig schlecht. Was war dann? War dann schon Kingdom Come?
Oh, das war aber 2008 oder so, ne?
Ja, nee, Blueprint 3 war noch dazwischen. Okay. Blueprint 3 war okay. Ey, Digga, der hat auch so viel Müll raus. Also seit Black Album kam echt eigentlich nichts richtig Krasses mehr raus. Und ganz ehrlich, dann sind es auch keine Legenden mehr für mich. So, weißt du, das ist so Dr. Dre irgendwie. Der hat 2 Klassiker rausgebracht und dann dieses Compton-Album, was irgendwie so okay war. Also, beziehungsweise eigentlich fand ich auch Compton scheiße. So, aber der hat 2 Klassiker rausgebracht und danach irgendwie so, ja, Digga, ich mach Kopfhörer, ich bin raus, so, weißt du? Perfekt. Peter Fox, so, Stadtaffe.
Aftermath immer noch so.
So, ja, weißt du, Peter Fox, Stadtaffe. Ein Album gedroppt, gesagt, ich mach nie wieder mehr Peter Fox, so. Killer. Du weißt, wann Schluss ist. Du weißt, du wirst dich nicht mehr toppen können. Punkt. Dann hör auf. Weißt du, der Einzige, der es geschafft hat, bisher wirklich immer noch abzuliefern, ist Kanye, meiner Meinung nach. Der kriegt es immer noch hin, ein neues Album rauszubringen und man ist immer noch so, boah. Kanye weiß einfach, wie es geht.
Ich habe vor kurzem nochmal 808s and Heartbreaks gehört.
Ja.
Und das ist dicker.
Das ist ja immer noch krass.
Ja, vor allem, das ist ja wirklich...
All das, was
wenn man sich mal kurz daran erinnert, wie er damals dafür gesehen wurde.
Ja.
Das ist einfach Popmusik 2017.
Absolut. So. Absolut. Also, der hat damit halt eigentlich den Grundstein gesetzt für das, was alles jetzt irgendwie angesagt ist. Und das ist halt... Der kriegt es immer noch hin. Oder sein Team kriegt es hin. Ich will es ja nicht immer nur ihm zusprechen. So, er ist vielleicht gar nicht so das Genie, wie wir ihn immer alle sehen. Der hat halt vielleicht auch einfach ein unfassbar gutes Team, aber... Dann nimmt er sich dieses Team auch. Eminem denkt, er muss alles selbst machen, gefühlt, Alter. Und macht auch seine Beats immer noch teilweise selbst. Er ist auch noch ein wahnsinnig beschissener Produzent, so. Das ist halt, ein guter Produzent war er noch nie. Auch damals, die Beats waren nicht geil, aber er hat halt krass drauf gerappt, dass man immer gedacht hat, boah, krasser Beat. Ich glaube, wenn man nur den Beat gehört hätte, wäre man so, pff, Alter, was ist das für Schrott? Also jetzt mal ernsthaft, hör dir den Lose Yourself Beat an. Das ist an sich kein geiler Beat, so.
Ich mach doch mal so eine Art zum J.M. in dem Tape.
Wo ich auch die Beats rappe.
Ja.
Ey, könnte ich niemals, Alter. Die richtig guten Sachen von ihm damals, da würde ich einen Bullshit draus machen.
Jetzt haben wir uns auch komplett hier verloren.
Alles gut.
In so Ami-Hate. Vielleicht bist du ja morgen bei hotnewhiphop.com.
Ja.
Dieser deutsche
Rapper. Worldstar.
Ja. Hatte das eigentlich, um jetzt wieder mal auf deine Musik zu sprechen zu kommen, hatte das einen krassen Einfluss auf dich, als du dann das auch veröffentlicht hast oder gesagt hast, ich mache so ein Playlist-Album und so weiter und es steht noch nichts im Grunde, bis auf so ein paar Tracks. Mhm. Hatte das krassen Einfluss bei der Produktion bei dir dann in den nächsten Wochen und Monaten?
Nö, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich habe ja auch relativ viele Songs schon on lock gehabt. Mhm. Es hat vielleicht ein bisschen beeinflusst, welchen Song ich als nächstes rausbringe. Wenn ich dann irgendwie zum Beispiel einen Song wie Gaia rausgebracht habe, dann war ich so, okay, gut, dann bringe ich als nächstes jetzt nicht irgendwie Backup zum Beispiel raus, der, finde ich, in ein ähnliches Soundbild geht.
Sondern das soll ein bisschen härter sein.
Ja, so, weißt du, dass ich dann vielleicht irgendwas anderes rausbringe, was vielleicht wieder ein bisschen gechillter ist, so Atme Gold zum Beispiel. Ja. Oder so, das, glaube ich, kam dann als nächstes oder so. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge das alles rauskommen ist. Aber insofern hat es mich vielleicht ein bisschen beeinflusst, dass ich so ein bisschen damit gespielt habe, so, okay, gut, worauf haben die Leute gerade Bock, dann nehme ich den Song jetzt als nächstes. Aber ich habe jetzt nicht extra Songs geändert oder anders gemacht, weil ich gesehen habe, das und das funktioniert gerade.
Du dachtest jetzt nicht, okay, ein Song über das Thema würde jetzt noch gut reinpassen.
Nee. Ich habe einfach trotzdem gemacht. Im Endeffekt bin ich auch kein Dienstleister. Also,
ja, klar.
Also, ich hatte das nehmen, was ich gebe.
Ich hatte nämlich das Gefühl, ohne das jetzt werten zu wollen, dass du dir das erste Mal seit längerem wieder Gedanken gemacht hast, wie deine Musik überhaupt rauskommen soll. Davor war, glaube ich, einfach dein Ziel, du hast dir gesagt, okay, ich mache jetzt ein Release pro Quartal.
Ja.
So, das war aber ja auch nur, um irgendwie dein Output gerecht zu werden. So,
ja.
Und das in eine gewisse Struktur zu bringen, glaube ich. Aber diesmal hast du dir wieder ein paar mehr Gedanken gemacht, okay, was mache ich jetzt überhaupt als nächstes? Das ist ja jetzt auch ein ziemlich großes Projekt geworden.
Ja.
Weil man ja das Konzert und alles Mögliche mit reinziehen muss.
Ja.
Also wenn dich das wieder gepackt hat, dir so ein paar Gedanken darüber zu machen, was kommt denn dann als nächstes überhaupt? Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht?
Wahrscheinlich werde ich dann mal wieder ein richtiges Album machen.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, ich glaube, das wird wieder Zeit. Also ich meine, ich habe damals schon bei dieser QT-Geschichte, diesem Quartalsprojekt, da waren auch echt eigentlich ziemlich viele Gedanken dahinter. Ich glaube, das wirkt immer alles so frei Schnauze wie sonst was bei mir. Aber im Endeffekt auch da habe ich mir echt viele Gedanken gemacht. Und also zum Beispiel jetzt dieses Luft und Liebe Album sehe ich auch als richtiges Album eigentlich. Mhm. Das haben viele irgendwie so als ja, EP oder Mixtape oder sonst was gesehen. Ja. Für mich ist es ein vollwertiges Album.
So. Ja.
Nur weil es halt nicht haptisch irgendwie rausgekommen ist, ist es für mich nicht weniger Album. So, die Zeit ist einfach meiner Meinung nach vorbei, wo jetzt Alben immer haptisch auf als Box und Vinyl und als CD und als Minidisc und als USB-Stick und Kassette rauskommen müssen. So,
sagt er ja mit einem Playlist-Album.
Ist auch für mich ein vollwertiges Album. So.
Ja.
Und ich glaube, langsam verstehen die Leute das auch und langsam raffen die auch, dass Alben auch so sein können irgendwie und so rauskommen können. Aber es wird, glaube ich, als nächster Schritt ist es wieder wichtig, glaube ich, so ein richtiges amtliches Release zu machen. Mhm. Ich werde auch das so sicherlich nicht auf herkömmliche Art und Weise jetzt rausbringen mit irgendeiner scheiß Deluxe-Box und mit Vorbestellerlinks und yo, hey, kauft in der ersten Woche, dann charten wir. Mhm. So, weißt du, ich will auch weiterhin darauf irgendwie einen Scheiß geben, weil ich sehe einfach, dass es auch irrelevant ist. Ich meine, guck dir jetzt so jemanden wie Trettmann an, weißt du?
Ja.
Der hat irgendwie sein Album rausgebracht und da irgendwie selber verschickt, das komplett chart-irrelevant war, wie er es rausgebracht hat.
Ja.
Und jetzt ist irgendwie knöcheltief trotzdem Gold gegangen. Der Typ spielt ausverkaufte Tourneen, wird, glaube ich, als der Heiland irgendwie gerade von deutschem Rap angesehen und von dieser ganzen neuen Garde, was lustig ist, weil er einfach der Älteste ist von uns allen.
Ja.
Aber es ist irgendwie so, das wird alles angesehen als vollwertiges Projekt. Obwohl es jetzt keinen Vorbestellerlink gab in dem Sinne.
Genau, der alles über den eigenen Shop verkauft.
Genau.
Und
ist nirgendwo gechartet, das war auch
irre. Doch, es ist gechartet.
Ist es gechartet?
Es ist auf DIY ist auf Platz 17 gechartet, wenn ich mich nicht gerade
erinnere. Also echt gut.
Digitale Verkäufe und Streaming, denke ich dann mal.
Okay, ja.
So, weil alle physischen Verkäufe ja nicht mit reinzählen.
Ja.
Deswegen, das fand ich dann noch ziemlich krass, so dass es auf die 17 geht, nur mit digitalen Verkäufen
und so weiter. Der hatte dann die haptischen.
Genau, wenn man sich mal vorstellt, wenn man auch seine Insta-Story so ein bisschen verfolgt hat, wie häufig sie halt da durch Kreuzberg mit so einem riesigen Wagen gelaufen sind, um diese Pakete zu verschicken.
Ja.
Meine Platte kam auch irgendwie zwei oder drei Monate zu spät.
So. Ja, ey, voll, die machen halt alles selbst. Und das ja. muss man dann irgendwie akzeptieren, das supportet man dann aber auch immer.
Das war auch gar kein Affront.
Das nee, aber das weißt du, das supportet man dann ja auch irgendwie ja. viel lieber, weißt du? Ich glaube, das ist auch, warum so mein Merch irgendwie so gut weggeht. Ich glaube, weil die Leute einfach sehen, ey, der macht das halt selbst. Der ja. packt den Scheiß selbst. So, wir können ihm dabei immer zusehen. Ich weiß, dass mein Paket, das gerade ankommt, irgendwie mit Liebe von den Leuten gepackt wurde, die da auch irgendwie am Ende des Tages daran verdienen und jetzt nicht irgendwie eine Riesenfirma so dahinter steckt oder halt wie bei den CDs jetzt von Trettmann, dass nicht irgendwie die von Saturn oder Amazon oder sonst was bestellt werden von irgendwelchen unterbezahlten armen Leuten, die da arbeiten so. Und die machen das halt alles selbst, weißt du, und irgendwie aber trotzdem ja Chart irrelevant. Ich weiß nicht, ob der da irgendwie jemals was gepostet hat von wegen, ey, danke für die 17. Ich weiß es nicht. Und das ist irgendwie auch egal. Und das ist auch so, ich glaube, die Leute interessieren sich gerade auch immer weniger dafür. So, es gab mal eine Zeit, da warst du uncool, wenn du nicht auf Top 5 gechartet bist, ja. so, weißt du? In diese Zeit ist damals mein Major-Album gefallen. Und mittlerweile ist es so, es ist scheißegal, wo jemand chartet. Ja. So, weißt du, wo ist Young Hoon mit seiner Love Hotel EP da gechartet? Weiß kein Schwein, so, das ja. interessiert auch nicht. Dass Rin auf der 2 gechartet ist, weiß man einfach, weil es so weit oben war und genau hinter Casper, und hätte Casper nicht released, dann wäre er auf die 1 einfach gegangen. Und was weiß ich, das Projekt Rin wirkt ja auch mehr Major, sage ich jetzt, als irgendwie so ein Trettmann-Projekt.
Da stehen ja auch recht professionelle Leute.
Genau, genau. Und so irgendwie, weiß nicht, da hat man das vielleicht mitbekommen. Aber im Endeffekt ist es auch da scheißegal, habe ich das Gefühl. Das macht ihn jetzt nicht cooler oder uncooler.
Ja, also
gerade. Das macht für Radio und so etwas natürlich alles interessanter. Und Festivals buchen dich dann auf besseren Slots, wenn sie sehen, du chartest gut.
Klar. Aber ich glaube, für den Künstler selbst sind jetzt Dinge wie Merch oder Live halt erstmal lukrativer und interessanter.
Absolut. Absolut.
Du hast im All Good Podcast damals gesagt, als du das erstmal von dem Playlist-Projekt überhaupt gesprochen hast, dass das natürlich auch etwas ist, wo du selbst ein bisschen guckst, wie das anläuft, so was kann man damit überhaupt anstellen, was bringt mir das? Einzelne Singles bekommen mehr Aufmerksamkeit und da auf Alben auch gerne mal Songs untergehen und so weiter. Wie, also das Projekt ist ja noch nicht abgeschlossen, es fehlen ja noch ein paar Songs, du weißt selbst nicht so genau, wie viele.
Ja.
Heute Abend ist erst das Konzert, aber kannst du schon so ein kleines Resümee ziehen?
Also wie gesagt, ich habe gemerkt auf jeden Fall, dass so diese Aufmerksamkeitsspanne am Anfang sehr hoch war und dass die dann immer wieder dann hoch war, wenn man ein Video zum Beispiel zu einem Song rausgebracht hat oder sowas wie so ein Teaser-Video, wo dann die Features meinetwegen gefehlt haben. Oder wenn man, keine Ahnung, einen Song besonders rausgebracht hat, indem man irgendwie dann noch dazu, bei Atme Gold zum Beispiel, habe ich einfach gesagt, das ist eine meiner Favorite Songs, so, dass da die Aufmerksamkeitsspanne am höchsten war und dann tatsächlich am niedrigsten war, wenn super viel auf einmal rausgekommen ist. Ja. Da hat man das wieder gemerkt, so, weißt du, ich habe 2 Songs auf einmal rausgebracht, der eine ist komplett untergegangen, weil die Leute die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr gefühlt haben. So.
Du meinst das Instrumental?
Das Instrumental ist komplett untergegangen.
Das nach deinem Preset benannt ist?
Genau. Ja, ich glaube tatsächlich, dass der untergegangen ist, einfach weil Leute
zu
noch...
Zu edgy.
So. Ja. Ich glaube, die Leute, die meine Musik hören, wollen im Endeffekt Songs hören, wo ich rappe, singe oder sonst was. Ja. Die wollen im Endeffekt nicht einfach nur ein Beat von mir hören, glaube ich. Es gibt so eine Handvoll, die es dann geil findet, so ein Instrumental zu hören.
Das Album sollte ja ursprünglich auch eine Instrumental-EP,
genau,
glaube ich, werden.
Das war mal die Idee dahinter. Aber ich habe einfach gemerkt, ey, dafür interessieren sich jetzt einfach nicht so krass viele. Und es ist jetzt nicht so, als würde ich nur das machen, was die Leute interessiert. Aber wenn ich denn jetzt schon so mit Luft und Liebe irgendwie so ein, mir wieder so einen Status erspielt habe, dass ich wieder so einen winzigen Hype irgendwie generiert habe, dann möchte ich den auch nicht verpuffen lassen, indem ich dann sage, so, jetzt gibt es erstmal instrumentale Musik von mir. So, weißt du, dann habe ich gesagt, ey, dann liefere ich halt gleich hinterher und versuche das Momentum irgendwie dann noch größer zu machen und so. Und man sieht ja auch, es hat irgendwie geklappt dann halt mit dieser Show in Hamburg jetzt irgendwie, die ausverkauft ist, so die größte Show, die ich jemals gespielt habe. Da merkt man das auf jeden Fall auch, dass ja, irgendwie
dass dieser Plan passiert.
Geklappt.
Ja. So. Und du warst ja jetzt aber im Grunde von einer Plattform abhängig, also Spotify, da ist da am besten umsetzbar war mit der Playlist.
Genau.
Spielt sowas dann rein in zukünftige Entscheidungen? Also stört dich das jetzt zum Beispiel, von einer Plattform abhängig zu sein? Weil es ja dann für viele auch schon wieder, es ist natürlich der gängigste Streaming-Anbieter hier in Deutschland.
Ja,
ich glaube bei 85 oder 90% der Nutzer liegt es.
Es stört mich insofern, als dass ich mir natürlich so ein bisschen mehr Support von so Plattformen wie Spotify wünschen würde.
Ich hoffe, mehr Möglichkeiten wahrscheinlich.
Ja, weißt du, also ich wäre am liebsten da hingegangen irgendwie, und ich bin auch hingegangen, hatte da auch ein Meeting, wo ich dann halt so gefragt habe, so, ey, guck mal, ich mache jetzt hier dieses Playlist-Album, und wollt ihr das nicht so exklusiv irgendwie machen, oder ich mache das zwar auch mit anderen, aber bei euch mache ich so richtig diesen Playlist-Content.
Ich grinse gerade so frech, weil ich wollte gerade Tidal vorschlagen. So.
Achso, ja, mega, klar, natürlich, macht euch alle Tidal-Abo. Ne, aber weißt du, ich habe dann irgendwie so, wollte so Spotify anbieten, so, ey, ich mache hier gerade so ein einmaliges Album irgendwie so. Und ich glaube auch mit einem Label im Rücken oder vor allem mit einem Major-Label im Rücken hätten wir es auch alles hingekriegt. Und wahrscheinlich wären die dann gewesen, okay, geil, dann packen wir auch noch Geld ins Marketing rein, ballern den dann auch an diese Eastside Gallery, an diese Wand dran, so wie sie jeden zweiten Rapper da irgendwie jetzt bei einem Major-Label ist, da irgendwie an die Wand.
Ich glaube, es ist immer das Generation Deutschrap-Cover, oder?
Genau, es ist irgendwie Cover, immer so etwas, Generation, weißt du? Aber es ist halt irgendwie, das frisst sich selbst auf, weil ich finde, Spotify bietet halt so ein Bild von Deutschrap, was dir so genau ein Bild gibt. Du guckst da echt in diese Playlist rein, manchmal bin ich auch drin, ne? Aber ich bin dann irgendwo mal auf Platz 35 auf dieser Playlist, und dann hast du die ersten Songs sind halt nur Bones, Raff, UFO, noch ein Straßenrapper.
Ja, das wird sich da ja wahrscheinlich nach.
Chata, Haftbefehl, Capital Bra. Dann hast du irgendwie so Rin zwischendrin, weil der halt super erfolgreich ist.
Ja.
Aber dann hast du dann wieder, wie heißt er, hier, oh fuck man. Basel und nur so. Nur
ich kann mir schon vorstellen, dass diese Reihenfolge in der Playlist schon arg davon abhängig ist. A.
Auf jeden
Fall. Ne, Release natürlich, auf immer jeden. Aktualität. Und B. natürlich die Reichweite und so weiter, die aktuelle Reichweite. Ne?
Ja.
Und klar sind die davon abhängig.
Ja, klar. Und das ist, ich meine, man kann es denen ja nicht verübeln, aber im Endeffekt sind die ja selber ein bisschen schuld daran, dass das Bild so ist. Wenn sie einfach von Anfang an so ein bisschen diese Playlists anders kuratieren würden und so ein bisschen, sage ich mal, auch eine Diversität, also eine Unterschiedlichkeit irgendwie so zeigen würden von Deutschrap, dann wären Kids, glaube ich, auch ein bisschen offener dafür, wenn dann so etwas wie ein Song von mir meinetwegen mit drin ist oder ein Song von Casper oder sonst wem, meinetwegen auch Prinz P oder Materia oder bla. Aber wir fliegen halt alle super schnell da raus, weil es nicht Straße genug ist und weil die Kids dann aber auch einfach so erzogen sind, dass sie sind, na, der ist nicht cool, weil er erzählt mir nichts von irgendwelchen Koks, das er verkauft. Weißt du? Und das ist halt krass. So, du guckst dann in diese Playlist und du kriegst halt genau ein einziges Bild von Deutschrap ab, und wir alle müssen halt so zusehen, wie wir so hinten dran irgendwie gestellt werden. Ich hatte jetzt einen Song mal irgendwie gut in der Nacht, lief ganz gut in Playlist.
Dann habe ich die Million gekannt.
Genau, und der hat
vor allem den kurzen. So.
Genau, und das ist mein erfolgreichster Streaming-Song irgendwie. Und das merkst du sofort, dass sobald du irgendwie die Möglichkeit hast, ein bisschen Support zu kriegen von so einer Plattform, dann kriegt das alles auch mehr Reichweite und mehr Leute kriegen das mit. Du verdienst auch besser natürlich und so, davon müssen wir gar nicht drüber reden. Aber solange es halt nicht der Fall ist, musst du halt irgendwie selber die ganze Arbeit leisten. Und da bin ich halt jetzt gerade noch so. Und ich hätte mir natürlich mit diesem Playlist-Album so ein bisschen mehr diesen Support gewünscht, dass halt meinetwegen jetzt Spotify oder sonst wer sagt so, ey, okay, du hast da ein interessantes, geiles Projekt, ein interessantes Thema, wir machen das irgendwie zusammen, weißt du? Weil eigentlich spielt denen das ja voll in die Karten. Mhm. Die wären jetzt die Ersten gewesen, die halt einen deutschen Act hätten mit einem Playlist-Album. Vielleicht sogar weltweit einer der Ersten.
Hat Yoshimitsu das nicht auch schon gemacht? Also
genau.
Ähnlich
hat das ähnlich gemacht. Hat er so einen
Playlist-Album. Er hat sogar abstimmen lassen, welche Songs dann letztendlich drauf.
Ja, das war immer so, dass die beliebtesten oder meistgestreamten zwei Songs sind drin geblieben und die zwei wenigsten gestreamten Songs sind immer rausgeflogen. Und weiß nicht, dass solche Themen irgendwie dann nicht so von solchen Dingern, so Plattformen irgendwie gut gepusht werden, finde ich halt ein bisschen schade. Ich glaube, bei Yoshimitsu ist ein bisschen mehr geschehen, aber weil da halt auch Raff im Rücken ist. Aber guck mal, dann bin ich da halt ohne irgendwie ein fettes Label im Hintergrund und schon muss ich wieder irgendwie dreimal so viel arbeiten, um nur irgendwie ein Viertel davon zu erreichen.
Ja, das ist ja klar, also ne, mit Label und so weiter, das wäre ja dann Arbeit, die dir abgenommen werden würde.
Genau, genau. Aber irgendwie habe ich trotzdem keinen Bock, mit einem Label da zu arbeiten.
Ja.
Weißt du, weil dann wollen die auch wieder ihr Geld haben dafür und so, und wenn es dann doch nicht so läuft.
Was müsste man dir denn überhaupt noch bieten können, also ich rede jetzt gar nicht von Labels, sondern es gibt ja Vertriebe, Verlage, Labels, alles Mögliche. Was müsste man dir denn überhaupt bieten können, wo du sagst, okay, da lasse ich mich nochmal drauf ein?
Unfassbar viel Geld.
Unfassbar viel Geld?
Ja. Auf
Vorschuss.
Jeden Fall. Also schon auf jeden Fall einen amtlichen, sehr großen Vorschuss. Und einfach eine Perspektive und dass ich sehe, die Leute verstehen, mit denen ich da halt arbeite, sei es ein Label, sei es ein Vertrieb, sei es sonst was, die verstehen, was ich tue. So, weil ich glaube, das war da damals das Problem bei Universal. Ich bin in einer Abteilung gelandet, wo ich das Gefühl hatte, ich glaube, die raffen gar nicht, was ich da so mache oder was ich bisher gemacht habe. Das ist dieselbe Abteilung, die jetzt zum Beispiel Haiti macht. Und ich finde, auch da machen die jetzt nicht alles richtig gefühlt. So.
Vertigo.
Vertigo, genau. Ich glaube, es sind andere Leute als bei mir damals. Aber trotzdem irgendwie habe ich das Gefühl, die wissen und die verstehen noch nicht so richtig, wie Hip-Hop funktioniert, gefühlt. Labels sind da sowieso immer sauspät dran, gefühlt so. Aber ich glaube, das wäre so das Hauptding, dass die raffen, was ich überhaupt mache und was ich bisher gemacht habe und dass sie nicht irgendwie versuchen, so, yo, guck mal, der A zum J, der ist jetzt super beliebt, weil der irgendwie alles DIY-mäßig selbst gemacht hat. Das war ja bei Monty damals der Fall. Alles klar, wie machen wir das Major-Album? Wir nehmen ihm alles aus der Hand, der macht nichts mehr selbst. Er schreibt nur noch und rappt. So, der produziert nicht mehr selbst, bla bla bla. Und wir nehmen ihm eigentlich alles, wofür der irgendwie stand und was cool an dem war, nehmen wir weg und machen irgendwie aus dem so ein Produkt. Und ich glaube, das war im Endeffekt das, was mich uncool gemacht hat. Und ich glaube, das, was viele wieder unattraktiv dann fanden, weil es war so, na gut, es ist halt ein weiteres Major-Projekt so. Und dafür bin ich nicht der Künstler.
Ich habe es gestern nochmal gehört, so nebenbei. Und ja, man hat auch dann, da fehlten dann viele Ecken und Kanten auf einmal. Ne? Also dieses Edgige, was dann viele auf Monty mochten oder eben überhaupt nicht mochten.
Ja, genau. Was polarisierte halt.
Wurde dann auf einmal durch Stein-O-O-Chöre ersetzt.
Ja, Mann. So. Und das, ich meine, ich wollte das damals auch. Ich wollte genauso eine Mucke machen wie auf Nix mehr egal. Aber im Endeffekt war das auch, wollte ich das machen, weil ich gedacht habe, das wäre das Richtige. So macht man das jetzt. Das ist der logische nächste Schritt.
Ja.
Dass jetzt das, was ich jetzt mache, eigentlich der logische nächste Schritt ist, das musste ich erst herausfinden.
Durchscheitern.
Durchscheitern irgendwie so, ne? Oder wie man es nennen will. Aber jetzt gerade ist es ja quasi logische Konsequenz aus Monty. So, ja. Ich hatte auch damals schon 808s drin. Ich hatte bei Monty auch schon Autotune drin und was weiß ich. Und das ist jetzt die logische Konsequenz irgendwie daraus. Und das musste man aber erstmal irgendwie für sich selbst sehen. Und das ist eine Arbeit, die kann ein Label nicht besonders gut leisten. So ein Label kann dich pushen irgendwie und unterstützen in dem, was du
tust. Ja, das ist natürlich ein Künstlerprozess.
Das ist ein Künstlerprozess. Und ein Label müsste mit mir so arbeiten können, dass die halt Künstlerprozesse irgendwie versuchen zu multiplizieren und zu verstärken, als dass ich wieder sagen würde, okay, ich arbeite mit dem Label zusammen. Plus natürlich einfach tatsächlich echt viel Geld, weil ich weiß, was man verdient mit Musik. Ich weiß, was ich jetzt verdiene mit Musik. Und ich verdiene so viel wie noch nie in meinem Leben mit Musik. So, auch wenn ich Musik for free quasi rausbringe, die ist nur zu streamen, aber ich verdiene mit den Streamings ja auch Geld. Ich verdiene mit den Shows Geld, ich verdiene mit dem Merch Geld. Und momentan sah noch nie finanziell bei mir so gut aus, seitdem ich das wieder alles selbst in die Hand genommen habe. Also müsste mir ein Label schon wahnsinnig viel Kohle bieten. So, da reichen halt keine 50.000 Euro, die sie da immer so bieten. Das ist im Endeffekt, weiß ich einfach, dass es nicht viel Geld ist.
Das ist ja auch im Grunde das Prinzip von dem Label von Gerard, Futures Future.
Ja.
Das ist ja gar kein herkömmliches Label, sondern eher ein Netzwerk, würde ich mal sagen, die den Künstler ein weiteres Netzwerk bieten, weil die Künstler, die dort sind, oder der moderne Künstler, sage ich mal, so aus dem Internetzeitalter, der bringt ja im Grunde alles mit, der bringt ja Leute mit, die sein Video machen, Produktion, alles mögliche.
Genau.
Das möchte er einfach nur ein bisschen handeln.
Und das ist auch, finde ich, die Zukunft irgendwie so. Ne? Die Zukunft ist, glaube ich, eher, dass Labels keine richtigen herkömmlichen Labels mehr sind, sondern irgendwie so Netzwerke, weißt du? Ich glaube, das klassische Label wird früher oder später halt aussterben.
Ja.
So, die Majors werden sich auch umorientieren müssen und auch Majors müssen sich irgendwie umstrukturieren und ändern, weil, also ich verstehe momentan nicht so ganz, wenn ein Newcomer oder generell ein Künstler ganz stolz verkündet, yo, ich habe bei Label XY unterschrieben, weil jedes Mal denke ich mir nur so, du bist blöd.
Ja.
Du bist dumm, Alter, warum gibst du jetzt aus der Hand?
Ich habe aber auch das Gefühl, dass Deutschrap war ja eine wirklich lange Zeit sehr Anti-Major, wir machen alles selbst, Indie und so weiter. Dann kam die große, das große Platzen und die große Langeweile im Deutschrap. Yeah. Keiner wusste so genau, was er machen soll. Aber jetzt, 10 Jahre später, also scheint Major-Label wieder ein sehr angekommenes Ding zu sein.
Ja, komischerweise. Ich glaube, weil die Leute in erster Linie einfach den fetten Vorschuss sehen und sind so, ja Mann, jetzt läuft bei mir. Ich kann den allen verraten, das ist nicht so. Dann kommen einmal die Steuern und dann sieht es schon wieder anders aus. Das ist einfach so. Das ist einfach so, die feiern sich dann für ihre 100.000 Euro Vorschuss, sind so, boah, ja Mann, 100.000 Euro, so viel Geld. Jetzt ziehen wir ungefähr die Hälfte ab, das ist schon mal so Steuern, was weggeht, dann sind nur noch 50.000 da. Dann musst du dein Studio, Produzenten bezahlen, Videodreh bezahlen im schlechten Fall.
Die werden doch nicht bezahlt.
Und die werden auch alle nicht bezahlt. Und plötzlich siehst du halt wieder irgendwie nix, weißt du?
Ja.
Also von den 50.000 Euro, die auch übrig geblieben sind, kaufen sich die meisten dann irgendwie mit ein hässliches Scheißauto und irgendwelche hässlichen Scheißschuhe und hässliche Scheißschmuck und so. Und dann sind sie so, oh, ist ja alles weg. Ja, so viel Geld war das dann doch nicht. Und dann sitzen wieder alle blöd da und sind so, oh, Major hat mich gefickt.
Du hast...
Trottel.
Du hast vorhin schon gesagt, dass du dir mit Luft und Liebe so ein bisschen deinen Namen zurückgearbeitet hast. Mhm. Wie zufrieden bist du denn gerade mit deinem Standing?
Ich mache mir nicht so krass viele Gedanken über mein Standing. Also... Viele sind ja irgendwie so, boah, mega underrated ist der irgendwie so, der müsste viel größer sein und bla bla bla, mir ist das irgendwie egal.
Und die andere Hälfte sagt, der ist komplett overrated.
Und die andere Hälfte sagt, ich bin komplett overrated. Wieso kennen den so viele? Warum redet man überhaupt über den? Im Endeffekt, weiß nicht, ich habe mir da mal viel mehr Gedanken darüber gemacht, über mein Standing irgendwie in dieser Szene. Mittlerweile ist es mir, sage ich mal, nicht egal, aber ich weiß ja einfach, wie mein Standing ist. Ich weiß, wie ich wirke. Ich weiß, wie mich andere Rapper sehen. Es ist, ich bin einfach kein No-Name mehr. Es ist jetzt nicht so, dass man mich nicht kennt. Mir können auch Leute nicht kommen mit irgendwelchen Kommentaren, wer ist denn das? Weil die wissen, wer ich bin. So, vielleicht haben sie sich nie mit meiner Musik beschäftigt, aber dass man meinen Namen einfach mittlerweile auf der Karte hat, das ist irgendwie klar. Ich bin zu lang dabei.
Das ist ein Fact, den kannst du nicht denyen, um es Sierra Kids zu
sagen. Genau, das ist ein Fact, den kann man nicht denyen. Du weißt, ich meine... Letztens beim Soundclash irgendwie kommt ein Sido zu mir und sagt irgendwie so, Mann, mega krass, ich feiere irgendwie diesen Song mit Casper da und bla bla.
Sido hat, glaube ich, eh sehr, sehr, sehr viel auf dem Schirm.
Ja, der hat viel
das
auf dem Schirm.
Das meint man gar nicht, der verfolgt wirklich
der sehr viel. Der verfolgt mega viel.
Der ist auch sehr offen.
Ja, und weißt du, dann kommt so jemand an und gibt mir irgendwie Props, aber dann kommen auch, keine Ahnung, irgendwelche Celo Abdi und bla, wissen auch, wer ich bin und so. Ja. Weißt du, das ist, ich bin halt nicht... Niemand, so, weißt du, ich habe schon irgendwie lange dafür irgendwie gekämpft und lange gearbeitet dafür, dass ich irgendwie ein gewisses Standing, sage ich mal, habe, selbst wenn es mir nicht so wichtig war und es eher so ein Nebeneffekt war, dass sich das so herauskristallisiert hat, aber ja, es ist halt einfach so, irrelevant bin ich nicht mehr.
Ja, ich habe nämlich eher so das Gefühl, dass es jetzt, wie du gerade gesagt hast, ne, andere Künstler haben dich safe auf dem Schirm, mir ging es eher so um die Hörer, weil man hat ja jetzt auch mitbekommen in den letzten Jahr, vielleicht sogar länger her, warst du ja auch immer mehr an ziemlich großen Projekten beteiligt. Also was bei Casper auf dem Album, was bei Jordan Alani auf dem Album, solche Geschichten, wo man dann einfach merkt, okay, da kommen Leute aus ganz anderen Ecken auf A zum J auf einmal wieder zu.
Ja, voll. Ich meine, auch ein UFO hat mich nach Beats gefragt, so, es ist halt nochmal was ganz anderes.
Gibst du Beats überhaupt ab?
Ja, auf jeden Fall. Also
außer an irgendwie Credibil oder Jimmy Eder, weil das ist ja schon
ein
sehr naher Kreis.
Genau, ja. Aber als UFO gefragt hat, habe ich mich in dem Studio getroffen und wir haben zusammen irgendwie ein bisschen Beats gehört und Mock gemacht und bla bla bla. Wenn sich da was draus entwickelt, super gern. So, ich finde UFO auch dope. So. Rin hat mich auch gefragt. Sagt man jetzt auch nicht nein.
Ja.
So, aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie dafür hart kämpft und dann so fragt so einen Rin und fragt so einen Ruf und jetzt sitze ich erstmal 5 Tage lang da und versuche nur Beats für die zu machen. Ich gucke dann, was ich sowieso rumliegen habe, setze mich an 1-2 Sachen dran, versuche irgendwie was zu machen und dann schicke ich dann, wenn man merkt, man kommt schnell auf den Nenner, gut, dann kann man sich auch in die Arbeit reinsteigern und dann vertiefen. Wenn man merkt, man hat irgendwie nicht so direkt den Vibe zusammen zu arbeiten, dann halt nicht. Aber auf jeden Fall bin ich dafür sehr offen, für andere Leute zu produzieren. Aber jetzt auch nicht jeden. Wenn ich es nicht dope finde, dann wird auch nichts produziert für die Person.
Ja. Würdest du, um das Thema von davor noch mal kurz abzuschließen, würdest du dich denn nochmal von der Musik finanziell abhängig machen?
Mache ich ja jetzt gerade so ein bisschen. Ich arbeite nicht mehr nebenbei. So.
Raus aus dem Café?
Ich bin raus aus dem Café, ja. Also ich bin auf jeden Fall finanziell davon irgendwie abhängig, aber ich würde mich davon nicht mehr so abhängig machen, dass ich sage, es ist das Einzige, was ich machen kann. Ich habe auch gesehen, als ich jetzt in diesem Café gearbeitet habe, dass ich irgendwie relativ schnell da irgendwie eine Führungsposition hätte kriegen können. Und es ist jetzt nicht so, als wäre es mein Traum gewesen. Ich habe auch mein Abitur gemacht und hätte irgendwie auch studieren können in meinem Leben oder sonst irgendetwas. Aber habe es halt nie gemacht. Und aber ich merke einfach, wie gesagt, als ich dann in diesem Café dann so kurz war, dass es dann irgendwie darum ging, so, ja, willst du Personalleitung machen? Da habe ich dann gemerkt, okay, gut, ich kann auch ganz andere Sachen machen als Mucke machen, so, weißt du. Und deswegen, ich mache mich jetzt abhängig zwar irgendwie jetzt gerade davon, aber wenn es nicht mehr laufen sollte, dann bin ich doch realistisch genug, um zu sagen, so, ey, ich ziehe den Stecker, ich mache wieder was anderes, so, weißt du. Ich will mich darauf nicht verkrampfen und sagen, nur Mucke, bla bla bla, aber ich bin 28, so, ich bin kein Kind mehr, so, ich habe Verantwortung und was weiß ich, das ist... Ich möchte nicht einer von diesen Rappern sein, irgendwie, die dann mit Mitte 30, Mitte 40 bei Snipes im Lager arbeiten und dann irgendwie so, yo, ich habe noch ein Mixtape gemacht beim Kumpel in keine Ahnung wo, der hat ein Studio, bla bla bla, willst du es mal hören? Und babbel ich da irgendwie die kleinen Aushilfen voll und bin so, ey, zeig das mal deinen Freunden. Und sitzt da irgendwie so bis zum Hals tätowiert am besten irgendwie so. Weißt du, in so einem Snipes-Lager und dann muss ich irgendwie noch versuchen, Rap zu sein. Und dann jeder zweite Kunde, der ankommt, dann muss ich, yo, ich rap übrigens auch. Nee, ich sag, was ist eigentlich, das ist peinlich, Alter.
Vorne am Tresen liegt dein Album
aus. Ja, vorne liegt so mein Mixtape in so Pappschubern aus, ja. Alter, mit so einem hässlichen Cover und so ein Scheiß. Nein, Mann, mit so Link zur Facebook. Like mich auf jeden Fall. Lass mal Like da. Folg mir mal auf Instagram und dann so auf Instagram tun, als würde ich voll das... den Lifestyle führen, aber im Endeffekt arbeite ich bei Snipes. So. Nee, das ist nicht meine Zukunft. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will niemandem was vorlügen.
Okay. So. Also du möchtest niemandem vorlügen, dass du dann... Es wäre ja was Geiles, wenn du dann später bei Snipes arbeitest. Oder? Nee, also, musst du alle enttäuschen jetzt leider.
Ja, nee, Digga, es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Ich gehe überall hin, nämlich zu Snipes.
Raum heißt ja Raum, weil du quasi in deinem Eigenheim gerade ein Studio, so in dein Zimmer eingerichtet hast.
Ja.
Und da im Grunde alles passiert, was mit Musik zu tun hat. Mhm. Du schneidest ja deine Videos, du machst ja deine Mucke und so weiter und so fort. Fängt bei dir Musik machen immer mit dem Beat an?
Sehr unterschiedlich.
Weil du ja alles selbst machst und ja. Ich glaube teilweise auch schon erzählt hast, dann sitzt du da und hörst den immer gleich im Loop, stundenlang.
Mhm.
Und dann gibt es da ja auch so eine Gefahr des Tothörens, oder? Oder so.
Auf jeden Fall. Also ich meine, da ich ja jeden Prozess durchmache, ich mache den Beat selbst, ich schreibe auf denselben, ich mische den Song ab, ich nehme ihn selbst auf, ich master den Song. Ey, irgendwann ist ein Song halt tot bei mir. Ne? Der Vorteil ist, ich muss niemals Songs auswendig lernen, ich muss mir die niemals für Shows anhören und dann so, jo, ich muss jetzt den Text lernen, weil ich habe den so oft schon gehört, wenn er noch nicht mal draußen ist, dass ich ihn schon komplett auswendig kann. So, ich kann jeden Song von mir auswendig irgendwie. Aber es ist unterschiedlich, womit es anfängt. Es fängt meistens tatsächlich mit einem Beat an, aber der entsteht auch oft aus einer Idee von mir, dass ich irgendwie so mal so mit dem Handy irgendeine Skizze aufnehme. Es gibt zum Beispiel, so habe ich mal so Videos rausgebracht, so Teaser-Videos für das Retail-Video. Da hört man, wie ich die Melodie von dem Beat nachmache mit dem Mund und die Hook nachrappe. Und das war irgendwann eine Idee, die ich halt im Badezimmer beim Zähneputzen hatte so und habe dann diese Melodie aufgenommen mit dem Mund und bla 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 und dann irgendwie so drauf gerappt und dann habe ich da irgendwie so ein Sample gefunden, das ich dann so irgendwie so getriggert habe und bla, dass es halt so klingt wie das, was ich mit dem Mund nachgemacht habe und so entsteht dann auch oft ein Beat bei mir und dann nehme ich drauf, also dann schreibe ich erstmal drauf so.
Ja.
Aber es ist super unterschiedlich. Manchmal habe ich auch schon einen Text irgendwie, ist aber sehr selten. Und dann mache ich irgendwie einen Beat da drauf oder so.
Ja,
es gibt auch manchmal so Songs, mein Bruder zum Beispiel hatte 4 Versionen, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, da gab es 4 Beats für. Auch alle möglichen verschiedenen Tempos so irgendwie. Ich hatte einmal irgendwie einen auf 130 BPM, einmal 100 BPM, einmal 150. Einfach so alles ausprobiert, okay, wie klingt es am geilsten, bla bla bla. Und das wird dann auch oft geswitcht.
Ja, weil... Ich habe mich gefragt, also ich bin davon ausgegangen, dass es bei dir immer mit dem Beat losgeht, dass du irgendeine Idee hast und es erstmal eigentlich um den Sound und den Vibe geht. Und wenn er dir dann so überspitzt gesagt schon zum Hals raushängt, dass du dich dann nochmal da hinsetzt und dann den Text schreibst, so, bist du dann manchmal an dem Punkt quasi schon abgefuckt von dem Song?
Nö. Also ich zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich auf dem Beat schreibe, finde ich den immer noch mega geil. Ja. Also meistens schreibe ich auch ziemlich schnell dran. Ich höre den gar nicht mal so ewig im Loop. So, ich höre den meistens dann irgendwie so den Beat, den ich gemacht habe, so vielleicht eine halbe Stunde maximal im Loop und ändere immer noch Kleinigkeiten. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich so im Vibe drinne bin, schreibe ich auch direkt. Aber das Schreiben dauert bei mir auch nicht lang. Also ich schreibe die meisten Songs in so einer halben Stunde, sind die fertig geschrieben.
Ja, darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus, weil wenn man sich jetzt mal anguckt, was du in den letzten 2-3 Jahren so rausgebracht hast an Musik, das ist ja ziemlich viel.
Ja.
Und wenn man sich dann mal, also so Materia sagt zum Beispiel im Interview, ey, ich brauche alle 2-3 Jahre ein Album, will am Ende meiner Karriere 150 Songs haben, ich will jedes Thema einmal abgedeckt haben und dann möchte ich da auch keinen zweiten Song drüber machen.
Ja.
Und bei dir ist es ja dann eher so, dass die Texte so ein bisschen in den Hintergrund rücken, es geht eher um den Vibe und die Stimmung und alles Mögliche. Wenn man sich jetzt das große Major-Album anhört, da hast du dann ja wirklich noch versucht, die großen Themen anzupacken.
Absolut.
Und das dann auch gar nicht mehr so subtil zu machen, sondern wirklich zack.
Mit dem Hammer drauf.
Genau.
Mhm.
Und ist das für dich ein Thema oder verstehst du die Kritik, wenn Leute sagen, oh Mann, jetzt ist das schon wieder ein Track über seine Bros?
Ja, auf jeden Fall, verstehe ich komplett. Wenn es Leute irgendwie nerven sollte. Aber die Sache ist, guck mal, die Musik, die ich jetzt irgendwie, die jetzt von mir draußen ist, die Leute jetzt gerade hören, das sind alles Sachen, die sind in den letzten 2 Jahren entstanden. Das sind natürlich bestimmte Themen bei mir einfach Hauptthema. So, was soll ich in diesen 2 Jahren auch getan haben, so, weißt du? Ich mache halt Songs teilweise, ich mache 6-7 Songs innerhalb von 2-3 Wochen. Was soll ich denn da erzählen? Was ändert sich denn so?
Genau, das habe ich mir auch gedacht.
Weißt du? So, natürlich erzähle ich dann darüber, was mich gerade tangiert. Und wenn es mich halt gerade tangiert, irgendwie, dass ich mit meinen Jungs da irgendwie gerade selbst etwas am Aufbauen bin und was weiß ich, dann wird das halt thematisiert. Dass irgendwie Underrapper tausendmal pro Song und jeden Song erzählen, dass sie die geilsten sind und was weiß ich. Oder irgendwie sich andere anhören, die eigentlich nur davon erzählen, dass sie Koks ticken und Flex, was weiß ich, verkaufen und hier und da Drogen und Rotlichtmilieu und Straße in Neukölln, dass in jedem Song dasselbe ist, da beschwert sich ja auch niemand drüber. Es ist halt nur so surreal für die meisten, dass diese Straßenthemen, dass sie dann so sind, ey, das kann ich mir auf jedem Song geben von auf Befehl. Aber im Endeffekt erzählt er auch
immer, weil es immer ein Film ist.
Ja, es ist immer ein Film. Weißt du, das ist so absurd. Du kannst dir Transformers ganz oft angucken, so, weißt du.
Ja.
Aber ein Song irgendwie über die Realität, die vielleicht auch bei dir passiert, da findest du es vielleicht dann langweilig nach dem dritten Mal, so, weißt du. Verstehe ich schon, wenn Leute dann so sind, so, hey, der zählt nur über seine Bras. Aber im Endeffekt ist mir das auch scheißegal, was Leute irgendwie.
Ich hatte die Diskussion auch schon ein paar Mal, dass man dann so, ey, Mann, aber ich verstehe nicht, warum dich das gerade so stört, so, dass es immer um das Gleiche geht.
Ja.
Denn du feierst ja im Grunde, du feierst ja auch das amerikanische Pendant.
Absolut.
Und
da stört sich auch nicht, dass ein Feature
in jedem
Scheiß-Song dasselbe erzählt.
Genau, aber
oder wer weiß.
Man versteht es halt direkt auf Anhieb. So,
klar.
Das ist der große Unterschied. Aber da kann ich auch Leuten, also da bin ich auch niemandem böse, wenn er sagt, so, ja klar, das ist so, weil ich es verstehe, direkt auf Anhieb. So, und das natürlich mich ganz anders catcht.
Klar.
So, und deswegen kann ich es nicht immer hören.
Verstehe ich auch absolut. Aber im Endeffekt tangiert mich das jetzt nicht besonders.
Sollte ich ja auch nicht.
Nee, also ich denke mir dann immer kurz so, okay, wenn es dich stört, dann hör halt was anderes. So, manche sind dann auch immer so, ey, ich vermisse diesen A zum J von Songs wie Montag und bla bla bla. Ey, so, solche Songs wird es auch wieder geben. Ich mache halt auch wieder, wie gesagt, so das nächste Album, das ich machen werde, da werde ich wieder auch ein bisschen länger an den Texten sitzen und so. Aber jetzt momentan versuche ich einfach nur einen bestimmten Vibe einzufangen. So, es geht gar nicht so überkrass um die Lyrics oder so.
Kann
die sind jetzt auch nicht unwichtig.
Ja, man kann ja auch Brücken bauen zwischen deinen Releases und zwischen bestimmten Tracks. Also natürlich, ich hasse euch auch irgendwann alle mit der Welle.
Genau.
Oder von Sound her kann man zum Beispiel, ich finde Abner Gold mit Gut in der Nacht so ein bisschen zusammenpacken oder Bibel mit Geh nicht. Ja, also.
Das ist alles schon.
Aber man muss halt Intuit sein.
Man muss Intuit. Man muss sich halt mit meiner Musik, glaube ich, intensiver beschäftigen, um auch die ganzen Hints und Links zu verstehen, weißt du? Ja. Die Bibel ist im Endeffekt tatsächlich einfach die Fortsetzung zu gehen, nicht tatsächlich. So, und dass es solche Sachen gibt, da muss man sich halt intensiver mit beschäftigen bei mir, um, glaube ich, so dieses Bild A zum J verstehen zu können. Ich glaube, dass so dieses ja, ich höre jetzt einfach mal nur in so Songs rein, dann das wird dem Ganzen gar nicht so richtig gerecht, glaube ich, dem,
was ich tue. Im Grunde, ja, so. Okay, wir sitzen gerade im Glashaus, wir haben vorhin über Eminem gesprochen, aber
wieso?
Dieses Reinskippen, so, ne? Du sagst ja gerade, es wird dem ja nicht gerecht, so, ne?
Ja, wir leben in einer Zeit einfach, dass die Aufmerksamkeitsspanne einfach wahnsinnig gering. Ja. Da kommt pro Woche so viel Musik raus, da kommst du gar nicht hinterher. Und dass du mal irgendetwas intensiv hörst, das passiert nicht oft. Wenn jemand aber sich wirklich irgendwie als Fan, sage ich mal, sieht und sagt so, ey, ich feier A zum J eigentlich, muss man mir auch und der Musik halt Zeit geben, auch Zeit zum Reifen geben und Zeit irgendwie so, dass sie sich entwickelt so irgendwie im Kopf, wenn man den Bock drauf hat. Man kann aber auch einfach reinskippen und sagen, ey, der Typ nervt mich, der rappt immer über denselben Scheiß und dann ist es auch okay. Ja. Dann soll man sich halt, keine Ahnung, Karate an oder sowas anhören, der ja auch immer ganz viele verschiedene Themen hat.
Ja. Ich habe so ein Paradebeispiel, glaube ich, für deine neu gewonnene Einstellung quasi nach diesem großen Album damals.
Ja.
Und zwar war das auf dem Splash 2016. Also okay. Auf dem Splash 19 im Jahr 2016.
Ja.
Da habe ich das erste Jahr für Backspin gearbeitet.
Ja.
Und ich sollte dich für ein Interview abholen. Also wir hatten einen Termin und du warst noch nicht da, ich habe dich abgeholt.
Mhm.
Das war mit Stompy damals, falls du
erinnerst. Ja, klar.
Mit diesem epischen Sonnenuntergang im Hintergrund.
Ja,
also, es war noch einfach dunkel am Ende des Interviews.
Ja, voll.
Und dann standst du hinter der Strandbühne.
Ja.
Ich bin zu dir hin, aber du hast dich extrem energisch unterhalten. Also es war von außen aus, als hättest du dich übelst gestritten.
Mit wem?
Komme ich gleich zu? Du hast dich auch gar nicht gestritten. Das ist nicht der Punkt.
Ich erinnere mich, ja.
Ich stand da, ich habe mich einfach so daneben hingestellt und so nach dem Motto, so, ich will was von dir, aber ich lasse dich jetzt erstmal hier dein Ding machen.
So mit Siri, ne?
Genau, du hast dich nämlich extrem, also ich dachte wirklich, ich bin da jetzt ein Streit geplatzt und dachte so, ach nö, jetzt muss ich den hier irgendwie rausholen, keine Ahnung. Oder wirklich aus seiner, das war ja eine Rage, so, ne?
Ja.
Und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt muss ich, wie, hey, na? Und
ja.
Ich glaube sogar, ich weiß nicht, vielleicht war es deine Freundin sogar gefragt, so, ey, Ellen, alles okay?
Ja.
Und dann habe ich aber irgendwann erst mit dem Zuhören realisiert, du bist gar nicht sauer, oder zumindest ihr habt gar keine Meinungsverschiedenheit, du hast einfach nur zu Sirius Klein, der heute Abend Support für dich
hat,
du hast dich tierisch darüber aufgeregt, dass er alles auf Halde hält, dass er nichts rausbringt und dass er einfach machen soll und dass er einfach Tracks machen soll und sie raushauen soll.
Ja.
Das habe ich gestern mal bei Spotify geguckt, da ist im Juli 2017 ist ein Track gekommen, Try Me, auch ein sehr guter.
Ja. Und seitdem wieder nix, ne?
Seitdem nix.
Ja, das ist... Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was der Grund dafür ist. Ich meine, der ist ein wahnsinnig krasser Perfektionist, weiß ich. Und ist einfach so dieses, ey, ich warte auf den richtigen Moment. Den richtigen Moment gibt es nicht. So, den richtigen Moment kreierst du. So, weißt du? Ich habe auch einfach nach Nix mehr egal einfach ungefiltert rausgehauen. Ich habe Minus gemacht. Minus hat nur ein Zehntel von denen mitbekommen, die ich eigentlich hätte erreichen wollen. Fuck it, weiter geht's. Ich habe mir diese instrumentale Remix-EP gemacht. Rausgehauen. 16QT02, rausgehauen. Die Welle, rausgehauen. Luft und Liebe, rausgehauen. Und irgendwann haben die Leute mich einfach auf dem Zettel gehabt. Irgendwann kamen sie nicht mehr dran vorbei, nach dem fünften Release innerhalb von anderthalb Jahren. Dann war es so, ey, ja, ich höre jetzt mal A zum J. Ja. Und es hat ja alles was gebracht. So, weil ich sehe es ja einfach. Ich habe jetzt endlich wieder, spiele ich ausverkaufte Shows. Ich spiele wieder Festivals. Mich wollte zwei Jahre lang kein Schwanz buchen. Niemand wollte mich buchen. Keiner wollte mich da haben, weil sie gedacht haben, der verkauft keine Tickets, so, weißt du? Und ich habe mir das alles zurückerkämpft, indem ich wahnsinnig viel Musik rausgebracht habe. Mhm. Dieses, ich warte auf den Moment und auf den perfekten Song und dass mich irgendein Label vielleicht entdeckt und auf den richtigen Partner und bla 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 bla. Halt, du merkst jetzt auch wieder, ich kann mich wieder aufregen. Ja. So, weißt du, weil es wirklich so ein Thema ist. Ich raff das nicht. Wir leben nicht mehr in der Zeit.
Das wirklich Faszinierende an der Situation war ja auch wirklich, dass alle dachten, ihr streitet euch und haut euch gleich auf die Schnauze. So.
Nee, Mann. Ich war einfach... Das macht mich einfach...
Vor allem Sirius Klein stand da auch nicht alleine, sondern hatte auch noch irgendwie 3-4 Jungs im Nacken.
Ja, ja, ja.
So, man dachte sich so, Alan.
Alan, hast du dir das gut überlegt? Beruhig dich, Alan. Du bist alleine da. Ja, voll, auf jeden Fall. Ey, ich bin... Wenn das halt so um so etwas geht, ich feiere Siri einfach überkrass. Ich finde, das ist einer der krassesten Rapper, die wir hier haben in Deutschland. So, wenn man über, also von deutschem Rap kann man natürlich nicht sprechen, der rappt auf Englisch.
Ja.
Deswegen sehe ich auch irgendwie ungern so einer der besten Rapper in Deutschland, so, weil ich sehe ihn nicht als deutschen Rapper. So. Der ist
ähnlich wie Kevin Colby,
der ist, genau,
in der Deutschrap-Szene nicht
ich sehe halt so Leute wie die beiden, so Siri aber noch mehr, das ist halt ein internationaler Act für mich. Und selbst auf internationalem Level, der kann locker mit den Großen mithalten. So. Der rappt geiler als die meisten Amis, die wir kennen. So. Die Beats sind geiler als von den meisten Amis, die wir kennen. Wenn der mal richtig abliefert, könnte das einer der ganz Großen sein. International. So.
Ja.
Und das ist das, was mich aufregt. Weil ich finde, da wird super viel Potenzial einfach verschwendet. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, bin ich so dicker.
Weil er es nicht raus
hat. Raus. So, ja, ich habe hier so eine EP und noch ein fertiges Album und bla, aber ich finde es all. Hau raus. Und wenn du es nicht überkrass findest, hau raus. Irgendjemand findet es vielleicht überkrass. Weißt du, so Songs wie Mein Bruh zum Beispiel.
Mhm.
Ich fand den nie so überheftig, den Song. Ich fand den cool. So, aber ich habe den halt meinen Jungs gezeigt und meine Jungs waren alle so, Mann, voll geil, so wie du alle erwähnst, bla bla bla. Weißt du, ja, fuck it, lass ein Video zu machen, so, weil 27 Bucks eine gute Idee gehabt hat fürs Video machen. So, ja, lass Video machen. Das war das wichtigste Video bis dato. So, bis dahin, ne? Gut in der Nacht ist es jetzt dann geworden, aber das war bis dahin war das wichtigste Video und das wusste ich nicht. So,
ja.
Weißt du, und manchmal muss man auch einfach nicht nur auf sein Bauchgefühl hören, sondern auch, dass das andere irgendwie, Leute, die dir nahestehen, Leute, denen du vertraust, wo du auch sagst, so, ey, die haben auch eine Meinung, die irgendwie ein Gewicht haben. Die haben manchmal einfach auch recht.
Ja,
so.
Ja, ich habe das, also ich kenne das so aus meinem nahen Umfeld. So einer meiner besten Freunde macht meiner Meinung nach auch sehr gute Musik, aber haut einfach nicht raus.
Mhm.
So. Möchte dann ein bisschen größeren Plan schmieden und so weiter, wie man jetzt damit rauskommt. Und dann passiert mal irgendwie was, die Sachen sind aber einen Ticken älter. Und dann ist er einfach nicht zufrieden damit. Dann kommt vielleicht sogar der erste negative Kommentar und so weiter und dann so ein. So, aber. Also ich bin auch der Meinung, einfach raushauen.
Einfach machen, Alter.
Genau.
Was soll denn passieren?
Eben.
Es kann nichts passieren. So, dann kommt der Song halt nicht krass an. Egal, on to the next one. So, weißt du? Dann wird der nächste rausgebracht. Kommt der auch nicht gut an. Scheiß drauf.
Ich habe mal Nico gefragt, was aus seiner Sicht ein Newcomer braucht, um an den Start zu kommen. So.
Ja.
Und er sagt, gib mir 10 gute Songs und 4 bis 6 stabile Videos.
Ja.
Mehr braucht man nicht.
Ja. Der braucht Outputs. Und siehst du an diesem Jace zum Beispiel gerade. Weswegen der irgendwie gerade immer mehr an Aufmerksamkeit generiert ist, weil der haut Songs nach Songs nach Songs.
Hat auch aus Hamburg, hat auch mit dir zusammen beim Zurück zu Hause Festival.
Genau. Wir haben uns leider nicht gesehen, weil er hat am Tag davor gespielt. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen, weil ich finde den auch echt gut, muss ich sagen. Aber weißt du, der haut Videos raus, noch ein Video, noch ein Song.
So. Wenn du ihn so siehst, ich habe ihn so ein paar Mal die Hand geschüttelt, aber ich habe ihn leider, ich habe 2 Tracks oder so live von ihm gesehen, aber bislang hat es immer irgendwie nicht geklappt, weil immer was war, obwohl er ja hier in Hamburg ist.
Ja. Der ist Hamburger tatsächlich.
Der ist Hamburger,
okay.
Genau. Kennst du zufällig diesen Song Apfelladen von ihm?
Mhm.
Der ist auf der Vorschuss-EP drauf.
Ja.
Und da geht es um den Apple Store am Jungfernstieg hier.
Ja.
Dass er einfach nur mit seinen Jungs in Jogginghose vorm Apple Store rumhängt am Jungfernstieg und sich WLAN sorgt.
Yeah.
Also das ist so ein Hamburger Phänomen, wenn man am Jungfernstieg vorbeigefahren ist,
safe.
Der sieht immer diese Menschenmenge, die vom Apple Store steht,
und man denkt sich
so, hä, ist schon wieder so ein neues iPhone rausgekommen?
Nee,
oder so? Nein, die brauchen WLAN.
Ja. Mega geil. Ja, ich weiß nicht, ich finde, weißt du, der haut halt raus und ich habe den auch nur mitbekommen, weil andauernd sehe ich irgendwo, ob es Backspin ist, 16 Bars oder Hip-Hop.de oder Rap.de oder Juice, neuer J-Song. Und ich war dann so, ja, okay, jetzt höre ich mir den an. Wenn er ein Video rausgebracht hätte, dann wäre es aufgetaucht in meinem Feed, ich hätte es mir nicht angehört.
Ja.
Weißt du? Aber dadurch, dass der Name immer wieder vorkommt,
das ist genau so, das, was du vorhin gesagt hast.
Wer ist das denn?
Dass alles so schnelllebig ist und man hat so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, dass man halt wirklich genervt werden muss.
Ja. So. Ich kann mir nicht alles anhören, so, weißt du? Und deswegen, ey, dann haut er raus. Man denkt auch immer so, ja, das eine Video, das hat nur so viele Klicks und das andere hat nur so viele Klicks. Ja, aber es geht ja um die Masse an allem zusammen. Weißt du, wenn du auch bei mir bei Spotify guckst, na klar, der eine Song hat mich jetzt nicht reich gemacht, so, weißt du, der hat, weiß nicht, nehmen wir Retail, der hat vielleicht 200, 300.000 Streams auf Spotify.
Ja, ich glaube, ich habe gestern nochmal einiges nachgeguckt, ich glaube, der hat so um die 230.000.
230.000, guck mal, dann hast du den. Natürlich, der eine Song bringt mir jetzt auch finanziell gesehen nicht viel, aber der plus Bibel plus
Stunt. Ja klar, deine Playlist hat gerade so um die 4.200 Follower oder sowas, ne?
Genau.
Und das ist ja dann auch der Sinn einer Playlist, dass man sich das immer und immer wieder anhört, ne? Und klar sammelst du dadurch auch mehr Klicks.
Absolut. So. Und natürlich, kein Song von denen hat jetzt irgendwie Millionenbereich, aber zusammen sind die alle bei 3 Millionen oder so etwas, weißt du? Und das ist, die Masse macht das dann auch aus.
Klar, und dann,
ich bin zwar ungern so, dass ich sage, irgendwie so Quantität statt Qualität. Mhm. Ich finde, Quantität und Qualität ist das Rezept, so, weißt du?
Das ist dann aber auch wieder eine Frage des Künstlers.
Also klar.
Viele sind ja eher auf Qualität aus und dann wirklich alle 3 Jahre, nehmen wir mal Casper als Beispiel, aber das ist dann natürlich auch auf hohem Level, aber alle 2, 3 Jahre ein Album mit 10 Tracks, 12 Tracks.
Ist halt nicht genug, um irgendwie...
Aber das ist natürlich eine andere Situation. So.
Ja, es ist eine andere Situation, aber du siehst es ja einfach, dass auch Casper ja einfach auch nicht mehr die Größe ist, wie er es mal zu Hinterland-Zeiten war.
Ja, das ist so. Mir auch
auf damals war es halt so, der Typ ist halt mit Hinterland, glaube ich, nach einer Woche Gold gegangen, weißt du? Und nach 3, 4 Wochen Platin oder so etwas. Das Lang lebe der Tod ist bis heute, glaube ich, nicht Gold. Wüsste ich nicht, wahrscheinlich hoffentlich so eine hätte dann.
Kosten die nicht 400 Euro oder?
Ich weiß es nicht.
Aber ich bin mir sicher, das Label zahlt dafür.
Ja, er würde mir doch eine geben.
Ja, du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, dass die Inhalte von Casper, Dear, Materia und Co. in diesem Playlist nicht so angenommen werden. Mir ist auch aufgefallen, dass die Klickzahlen von Videos und die Streaming-Zahlen so extrem niedrig sind.
Klar, im Gegensatz jetzt...
Ich glaube, Caspers erfolgreichstes Video, also lass mich lügen, das hat 3 Millionen Aufrufe oder 5 Millionen.
Na, Aschering hat ziemlich viel.
Stimmt, Aschering hat 20 Millionen.
Ja, Aschering hat
20 Millionen. Aber wenn man jetzt die aktuellen Videos anguckt, dann Lang lebe der Tod, das, was ein wahnsinniges Video ist.
Ja, aber es ist halt auch über ein Jahr alt.
Ja, 2,5 Millionen oder so.
Ja.
Und ich glaube, dass das
so
viele verunsichert.
Oder UFO, Nice Girl.
Ja, 30, 40 oder so.
So eine Miami Yassin. Das ist natürlich nochmal
extrem. In diese Region geht's.
Weißt du, das ist ein alter.
Aber das ist halt auch eine andere Ausrichtung natürlich.
Klar, die Kids, die einen Casper hören, die hören den nicht auf YouTube und so. Die kaufen sich die CD.
Die kaufen sich die CD und gehen auf die Tour.
Genau.
So.
Bei so einem Rin zum Beispiel.
Und haben Bock auf das Merch so.
Genau, und bei Rin zum Beispiel ist es so, die Kids hören auch super viel seine Musik auf YouTube.
Ja, auf YouTube und ich kann es mir genau vorstellen, auf YouTube anmachen, beim Vorsaufen. Und
genau.
Dann, ja.
So, dann auf Spotify mit ihren Nicht-Premium-Accounts, wo mal Werbung inzwischen drin kommt und so. Das ist halt überkrass. Das merke ich auch bei mir, wenn ich einen Song
rausbringe. Ja, dann merkt man erstmal, was sie für einen Hype auslösen. So.
Absolut.
Und darauf wollte ich gerade hinaus, weil bei Casper ist es ja klar, da kam Lang lebe der Tod raus und viele, gerade auch so von seinen Fans, wussten, glaube ich, nicht so genau, keine Ahnung, was ich da jetzt mit anfangen soll.
Ja.
Dann wurde die ganze Geschichte auch noch verschoben und ich glaube, das hat dann viel von dem XOXO und Hinterland-Hype genommen.
Ja.
Und das merkt man ja jetzt auch so. Ne? Die Leute gucken ja schon komisch so, oh, muss man sich Sorgen um Casper machen, weil er jetzt seine mega große Hallentournee nicht direkt ausverkauft, sondern weil nicht alles ausverkauft war.
Voll.
So, ne? Aber das ist ja eigentlich ein ganz normaler Prozess.
Absolut. Ich meine, wir reden immer noch davon, so bei so einem Konzert wie jetzt, nehmen wir die Festhalle in Frankfurt, die war nicht ausverkauft, die war, glaube ich, zu 2/3 oder so ausverkauft. Das heißt trotzdem, dass da 8.000 Menschen sind.
Weißt du? Seit Jahren. So.
Also stell dir mal vor, du spielst zu 8.000 Leuten. So, das ist das sind halt Levels, so, weißt du, aber es gilt schon so als, oh, bei Casper läuft nicht mehr. Wie läuft nicht mehr bei dem? Der spielt trotzdem vor 10.000 Leuten pro Stadt. Weißt ja. du, es sind halt nur nicht 12.000, das wäre ausverkauft.
Genau.
Es sind nur 10. Aber wer von euch allen kann 10.000 Leute auf dem Konzert?
Mit einem Album, das von den Kritikern gelobt wird, aber wo dann viele Hörer sagen so, oh, das ist jetzt aber nicht mehr meins, weil
genau.
es ist mir das Eck zu sehr an.
Wer von den ganzen kann vor 10.000 Leuten spielen?
Genau, aber trotzdem
Palm und Plastik, noch 8.000 Leute. Ja, so, weißt du, Raff und Bones, die können es. Aber weder ein UFO noch ein Rin noch sonst wer, auch ja. kein Wesel und was weiß ich, kann vor 8.000 Leuten spielen. So Rin vielleicht langsam, so,
ja.
der kommt langsam.
Ja, ist, bei Rin merkst du halt auch, es gibt immer mehr Mitte der Gesellschaft.
Ja, der ist Mainstream. Der ist komplett im Mainstream angekommen. Ja. Ich habe den letztens gesehen.
Da hat man wirklich auch dann gemerkt, im Sommer habe ich schon gemerkt, so wenn man dann irgendwie kurz ein Insta-Story oder so gemacht hat, ja. wie er Bros spielt oder sowas ja. auf dem Cosmonaut-Festival, wann ist das, im Juni oder so? Also es war ja dann wirklich noch vor dem Hype, klar ja. vor dem Hype. Und da fragen dann schon Leute, was ist das für ein Song, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, ja. antworten dann so. Und dann merkt man schon so, okay, das geht in eine Richtung.
Das geht echt in eine Richtung. Also ich habe den, wir waren in Bielefeld, als ich jetzt bei dem Zurück-zu-Hause-Festival von Casper gespielt habe. Da saß ich am Frühstückstisch und dann kam tatsächlich gerade Rin runter, weil der auch an dem Tag oder in der Nacht davor auch irgendwo gespielt hat in Bielefeld. Und ey, ich sitze halt mit Rin am Frühstückstisch. Und ey, ob es Hotelpersonal ist, ob es irgendwelche alten Leute sind, die für ihre Kids irgendwelche Autogramme mitbringen wollen, ob es, keine Ahnung wer ist, andauernd wird er gefragt, ey, können wir ein Foto machen, kannst du ein Autogramm geben? Wir stehen dann draußen vor der Tür, rauchen eine zusammen, kommt ein Typ unseren Alters daran vorbei, so weißt du, vielleicht so Ende 20, kommt an dem vorbei, erstmal so, Bruder, was sind das für Schuhe? Und so, ja, es sind hier irgendwelche Air Force Limited Edition, bla bla bla. Ah, krass, Mann. Ey, sag mal, bist du nicht auch dieser eine Rapper? Und der wusste von vornherein, wer das ist, aber der war zu alt, um dann so halt auf peinlich, so immer krass, Rin. Deswegen war der so, ey, was sind das für Schuhe? Ey, übrigens, bist du nicht dieser eine Rapper? Und dann er so, ja, komm doch, wann du meinst. Und war so, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich denke so, ach du kleiner Peach, du weißt genau, wer das ist. So, weißt du, tu mal jetzt nicht auf cool, so, ja. weißt du. Und das ist echt krass, wer den alles kennt. Kids, Hotelpersonal, alte Männer, irgendwelche Leute in unserem Alter, coole Kids, uncoole Kids. Das ist heftig. Das ist einfach der deutsche Rapstar, würde ich gerade sagen.
Ja. So. Das kommt auf jeden Fall so, ich hasse dieses Wort, aber es ist so der Hype der
es
Stunde.
Ist der Hype der Stunde.
Ja.
Es ist einfach so. Der hat alle überholt. Der hat Young Horn überholt, mit dessen Sidekick er mal war. Mittlerweile, wenn die einen Song zusammen machen, dann wäre Young Horn der Sidekick. Ist echt heftig, was der sich da irgendwie für einen Status erarbeitet
hat. Wobei ich auch sehr, also Young Horn hat ja jetzt auch ein Debütalbum angekündigt.
Ja.
Da bin ich auch sehr gespannt.
Ich auch voll. Ich finde diesen neuen Song finde ich cool, auch wenn er tatsächlich sehr nach Rin klingt.
Ja,
ich
habe ihn das erste Mal gehört und es ist dann so ein Video, ich so, oh, okay, das wird interessant, weil ja. ich einmal können wir dann so, okay, aber dann nach dem zweiten, dritten Mal war ja. ich dann auch drin auf jeden Fall.
Ja, ich finde den Song cool, aber an irgendeinen Beat von Rin erinnert mich das.
Ja, ich weiß auch, was du meinst.
Ich weiß nicht, welcher.
Aber ich will jetzt hier nicht rumblödeln, weil es stimmt wahrscheinlich nicht, was ich sage.
Ich muss es mir nochmal anhören, ich weiß ja. nicht, welcher Beat das war, aber es ist ein Beat, der die exakt gleichen Akkorde und das gleiche Tempo benutzt und auch
ja, relativ ähnlich. Sowas passiert ja eh häufig.
Breaks. Ja, ja, voll. Wer findet das Rad denn schon noch neu?
Eben.
So.
Also wen stört denn jetzt, ob in Was du Liebe nennst von Bowser irgendwie drei Akkorde von You Make Me Wonder von Blue drin sind? So.
Ach, wirklich?
Hör mal. So. You make me call you in the middle of the night. Und ich rede nicht von diesen scheiß Drake-Song.
Ach du Scheiße. Ey, krass, für mich war das immer Pick Up the Phone. Ist auch ein bisschen
drin. Ja, da das haben auch viele gesagt. Das habe ich dann nicht so krass rausgehört, aber das habe ich.
Das Video ist 1:1 gerippt.
Ja, aber das sagt er ja so. Wir haben vorhin gesagt, so, bevor das hier alles losging, haben wir so blödelweise gesagt, so, ja, wir reden eh nur über andere Rapper, jetzt reden wir nur über
andere. Jetzt reden wir echt über andere Rapper die ganze Zeit, ne? Ist aber auch okay. Nee, aber keine Ahnung, ich mir ist es auch egal. Ich weiß nicht, bei mir ist es ja auch irgendwie so gewesen, dass irgendwie Leute waren so bei dieser Helene Fischer-Hook von wegen so, ja, die erinnert mich voll an Sierra Kid. Was? Keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Sierra Kid-Album gehört. So, ich habe auch gar kein Hate, weißt du, ich kenne seine Singles.
Ja.
Und da haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen. Ich finde ja, der Typ ist mega talentiert, was so Melodien und Flows und was weiß ich angeht. Aber thematisch ist es für mich einfach nichts. Weißt du, also so thematisch brauche ich mir keinen Drogentalk von einem Anfang 20-Jährigen anhören. So. Fände es auch unangenehm, wenn er 45 wäre. Wahrscheinlich noch schlimmer, um ehrlich zu sein.
Ja.
Aber jedenfalls ähnelte meine Hook wohl irgendwie einer von seinen Hooks. Und ich habe es dann auch gehört und habe es verstanden, was die Kids meinen. Aber mir hat ja auch Sierra Kid irgendwie geschrieben. Wir haben bei Twitter so ein bisschen hin und her geschrieben, privatnachrichtenmäßig. Und wir sind halt einfach auf den Schluss gekommen, wir haben dieselbe Referenz einfach. Ja. Ich weiß nicht mehr, von wo wir das beide her haben.
Hätte man ja auch drauf kommen können, dass du es jetzt irgendwie als Referenz nimmst, weil du ja jetzt auch relativ viele Big Sean-Referenzen zum Beispiel genommen hast, wo du dann auch auf bestimmte Zeilen und auch bestimmte Flows anspielst.
Genau, ich würde von dem Flow von Helene Fischer würde ich fast sagen, dass es irgendwas von Migos ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo wird es diesen Flow schon mal gegeben haben, und zwar auch mit den Worten Outfit Wow, weil wir haben beide jeweils dieses Wort benutzt. Und als ich, wie gesagt, seinen Song gehört habe, war ich so, okay, krass, ich höre es. Ich meine, Helene Fischer ist uralt von mir. Helene Fischer habe ich damals auf dem Splash, weiß ich, in diesem Splash-Mac-Studio auch schon gezeigt. Da gibt es auch ein Video von, wie ich den Song zeige. Und da war der Song schon alt. So, der Song ist schon fast ein Jahr alt oder so. Das ist einer der ältesten Songs von der ganzen Playlist. Ich glaube, der älteste Song ist Retail, und dann kommt echt Helene Fischer. Der war super alt schon, als einer der ersten Songs. Ich weiß gar nicht, ob das
Sierra Kid dann auch schon rauskommt. Waren El Guni und Craig Ignaz dann auch schon so früh drauf?
Deswegen hat der Song so gedauert, bis er rauskommt, weil die lange gebraucht haben für den Part. Vor allem El Guni hat mega lang gebraucht. Craig Ignaz hat nicht so lange gebraucht. Aber
die hatten ja auch viel zu tun in den letzten Monaten.
Ja, ja, voll, alles cool. Aber deswegen, wegen den beiden hat der Song so lange gedauert. Sonst wäre er schon ewig.
Nur wegen denen.
Ja, es ist... Ich mache ja ungern eigentlich Features, weil ich hasse es zu warten. Es gibt auch so einen Song.
Ist die Platte, aber ich sage jetzt auch Platte.
Ja.
Ziemlich voll.
Von Features.
Also
so.
Für deine
Verhältnisse. Für meine Verhältnisse mega viel so. Aber weiß nicht, so ein Credibil und Chima und Lance haben alle nicht lange gebraucht. Eigentlich nur El Guni, um ehrlich zu sein, hat sehr lange gebraucht. Der Rest war eigentlich irgendwie ziemlich schnell fertig. Aber ich bin halt nicht so ein Fan von Features, weil es immer so dieses, ey, du fragst jemanden und dauert's. Ich verstehe das immer nicht. Zum Beispiel hier so Fat Tony war auch angefragt für einen Song. Und der war einer der ersten, den ich angefragt habe. Das ist ewig her. Ewig. Und er hat bis heute kein Part abgeliefert. Wenn ich dann auch irgendwann so, ja gut, fuck it, Alter, das muss auch nicht. Aber ich verstehe das immer nicht, weil wenn ich gefragt werde nach einem Feature, ich sage entweder, finde ich dope, und dann hast du zwei Tage später den Part, oder ich sage halt, nee, und dann gibt es niemals einen Part. Weißt du? Wenn es den nicht sofort gibt, dann wird der Song bei mir nichts.
Ja.
So.
Sind ja wahrscheinlich verschiedene Arbeitsweisen.
Ja, ich bin halt ein Macher, Alter. Ich bin ein Arbeiter. Ich bin einer, ich sitze den ganzen Tag im Studio. Gib mir den Beat und ich drop den 16er, ich drop den Verse.
Als wäre es nichts.
Als wäre es nichts. Brä.
Ja, so bin ich halt. Brennt.
Der Asphalt brennt, Alter. So bin ich eher eingestellt. Und manche sind dann halt eher so, ja, gib mal ein Beat, ich guck mal in den nächsten Wochen, ob ich da vielleicht das hingeschrieben habe. Nee, Mann. Entweder ich fühle was oder ich fühle es nicht.
Auch wenn ich mir sicher bin, also auch wenn der Satz jetzt nicht gefallen ist in diesem Interview, ich bin mir sicher, also ich würde sagen, dass Raum sein bisher bestes Release ist.
Nee, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, mein Lieblingsrelease bleibt vorerst noch Luft und Liebe.
Mhm.
Ich glaube, das finde ich immer noch geiler, aber weil es auch mehr roten Faden hat wahrscheinlich. So... Raum ist für mich natürlich auch ein Album auf jeden Fall, und ich habe auch da immer sehr viele Querverweise. Man muss da mal so ein bisschen drauf achten, dass da Querverweise sind innerhalb des Albums. Da muss man echt ein bisschen drauf achten.
Ja, wir haben vorhin schon so ein paar.
Auch dieses Vocal Sample, was von Kendrick ist, dieses I don't sleep, I never sleep, and I make sure that my team doesn't sleep.
Ich glaube, du hast auch von A$AP Rocky, hast du, glaube ich, auch irgendwo
genau
ein Sample drin.
Genau, und das das kommt immer mal wieder in anderen Songs vor. Und das habe ich extra so aufgebaut. Dann gibt es so dieses eine Raum-Sample, was immer kommt. Das ist so meine Stimme, wie ich einmal so Raum brülle mit so Verzerrer drauf. Und Blas kommt am Anfang von Helene Fischer zum Beispiel. Das kommt im Intro vor. Das kommt am Ende vor. Das kommt da mal vor. Das kommt da mal. Also es gibt überall so Querverweise irgendwie. Und trotzdem ist es alles ein Album, aber im Endeffekt, wofür ich immer, glaube ich, stehe, auch in Songs, sind so ultra lange Songs mit so Outros, die sich noch aufbauen und blablabla. Das war auf Luft und Liebe teilweise ein bisschen viel, weil ich das sehr oft da hatte.
Ja, da war quasi in jedem Song nochmal ein Bruch drin,
genau. Das
ist jetzt fast gar nicht da.
Das ist fast gar nicht da.
Also,
weil ich hasse euch original alle, gibt es einen Bruch.
Mhm.
Die Bridge, die ist so ziemlich, die baut
sich. Kurz bevor der Einzelne reinkommt.
Genau. Im Intro wird es das auch geben, das was jetzt noch nicht bekannt ist. Aber so ab und an habe ich das mal. Und ich will das auch generell ein bisschen dezimieren, dass es auch immer was Besonderes wird jetzt so. Weißt du, bei Luft und Liebe war es irgendwann nichts Besonderes mehr, dass der Beat nochmal irgendwie einen Switch hatte.
Es war dann auch, ich weiß nicht, inwiefern du das verfolgt hast, aber bei den letzten Meckes-Platten, gerade bei den EPs, so ich denke so an die Manx-EP und so weiter, er hatte dann auch immer ziemlich epische, im besten Sinne,
ja.
Outros, so, die sich dann auch wirklich sehr aufgebaut haben. Da war es dann immer auch so ein besonderer Moment, als es dann kam, weil es wirklich immer das Outro war.
Ja, und das war halt auf Luft und Liebe auch so, aber halt zu oft. Das war fast auf jedem Song so. Das hat das Besondere irgendwie weggenommen.
Mhm.
Aber ich finde trotzdem irgendwie, dass Luft und Liebe immer noch das Rundeste.
Das war ja auch schon bei Minus so, dass dann fast jeder Song einen Bruch hatte und dann wurden dann auch ganz schnell so, weil es nicht lange auseinander lag, wurden dann die Rufe nach Jesus recht laut so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat dich ein bisschen genervt, ne?
Geht. Mich nervt nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Ich bin eigentlich super entspannt, Alter.
Ja.
Ich war mal genervter und war mal viel mehr so, wieso versteht ihr das alles nicht? Das ist eine Referenz hier und da. Ich kann das nicht erwarten von Leuten. So.
Ja, ich glaube, vor 2 Jahren hätte ich auch noch gedacht, oh, A2J, Freitagmorgen um 11, der wird ja eine klasse Laune haben.
Wieso?
Aber also, ich hätte dich jetzt nicht so als Morgenmensch, aber du sitzt ja hier bester Laune.
Ich bin Morgenmensch eigentlich. Ich bin meistens...
Ja, damals, meine ich so, hast du es auch noch mehr nach außen getragen, dass du mal irgendwie gerne abgefuckt bist oder genervt oder zumindest den Eindruck vermittelt.
Ja, auf jeden Fall. Aber es hat sich auch viel geändert. Ey. Ich bin halt auch älter geworden so und ich bin vielleicht ein bisschen erwachsener, reifer geworden. Ich arbeite auch nicht mehr so krass viel nachts. So. Ich versuche jetzt mittlerweile mal so einen Rhythmus reinzubringen. Ich werde jetzt auch ein Studio suchen, weil ich will nicht mehr zu Hause Musik machen.
Mhm.
Ich möchte einfach, dass ich auch irgendwann Feierabend habe mal.
Ja.
Ich möchte irgendwie so wirklich mal so einen Alltag haben, dass ich sage, ey, ich gehe morgens ins Studio um 9, 10 spätestens und dann gehe ich um 20 Uhr nach Hause, aber dann ist auch für mich der Tag abgeschlossen. Also.
Ja.
Und dann bin ich da mit meiner Frau, dann wird gegessen, dann guckt man sich eine Serie an oder geht was essen oder bla und dann ist auch Feierabend.
So. Ja, das ist so das Ziel, das Gefühl, jeder hat da.
Absolut.
Ich meine, bei mir ist es jetzt gerade auch so, es passiert gerade viel bei Backspin so, dieser Podcast, den jetzt hoffentlich noch viele Leute hören, weil wir jetzt auch schon gut 1,5 Stunden reden.
Shit, man.
Der geht gerade an den Start, ist natürlich viel Arbeit. Ja. Ich habe jetzt auch irgendwie dieses Gespräch so bis heute Nacht um kurz nach 4 oder so vorbereitet. So. Und dann muss man ja auch irgendwie um 10 wieder aufstehen. Und
voll.
Halt, nachts arbeiten geht gerade ganz gut, weil da Zeit da ist. Aber
wie alt bist
du? Macht das nicht. Ich bin 26.
Dann geht das noch.
Dann geht das noch, ja.
Ja, ja. Ich gehe jetzt auf die 30 zu, Digga. Ich merke das mega.
Wie alt bist du? 28?
28.
Ah, komm.
Ja, komm, es ist jetzt 2 Jahre älter, ne? Aber ich merke das wirklich, dass mein Körper einfach das nicht mehr genau gleich hinkriegt, noch wie vor ein paar Jahren. Das ist richtig krass. Ich werde öfter krank.
Mhm.
Durch dieses ganze wenig Schlafen, unregelmäßig ernähren, nur rauchen und bla.
Ganze Zeit auf Displays glotzen.
Das ist halt so, das ändert mega viel. Also mein ich funktioniere nicht mehr so gut. Und mittlerweile...
Ich habe auch nächste Woche einen Sehtest.
Echt jetzt?
Ja, ich bin der Einzige aus meiner Family, der keine Brille trägt. So, und jetzt muss ich einen Sehtest
jetzt
machen. Und ich denke mir so, fuck man, 26 ist doch eine Zahl.
Ja, man, das ist echt krass. Und ich muss da echt viel an meinem Leben umstellen. So, ich möchte jetzt mal, ich werde mit dem Rauchen aufhören auf jeden Fall. Ich will...
Bist du ein Mensch, der Vorsätze hat?
Nö.
So zum Neujahr?
Okay. Nö. Was heißt Vorsätze? Das ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe...
Ja, immer irgendwie so.
Ja, es ist jetzt nicht so, ich habe...
Nicht datiert.
Nee, es ist nicht so, ich sage so, yo, also ab 1. Januar 0:00 rauche ich nicht mehr und mache ich das und ändere das und ändere das, werde Vegetarier, was weiß ich. Nee, das sind alles schleichende Prozesse bei mir. Ich habe jetzt tatsächlich aufgehört, Fleisch zu essen, ich werde aufhören zu rauchen. Ich möchte mir ein Studio halt jetzt suchen. Ich glaube, ich habe auch schon eins. Werde da arbeiten. Zu Hause wird nur noch ein Zuhause sein und kein Arbeitsplatz mehr. Ich will auch so Sachen machen wie irgendwie so von meinem Handy irgendwie die Mails irgendwie ausstellen und so ein Scheiß. Also wirklich, dass ich einfach sagen kann, ich habe meinen Arbeitsplatz, da bin ich erreichbar. Alles, was nach 20 Uhr passiert, wird nicht mehr beantwortet. Da kann nicht noch jemand ankommen. Hey, hast du Bock auf ein Interview? Bist bla 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 bla. Alles. Regel das morgen mit mir um 10.
Ich habe auch noch gestern drüber nachgedacht, ob ich vielleicht mal so einen Urlaub mache, so 2-3 Tage nur, aber dann ohne technische Geräte, kein Laptop mit, kein Handy dabei. So.
Mega geil.
Vor 2 Jahren hätte ich gesagt, warum sollte ich so? Ist doch chillig, ich komme mit meinem Handy gut zurecht, aber ey, mittlerweile so.
Ich glaube, das ist so viel drauf.
Wenn man guckt, so viel drauf so und ja, ich glaube, das ist dann auch wirklich dieses Älterwerden. So.
Auf jeden Fall.
Aber ich bin sechstens mal, worüber rede ich hier gerade?
Ja, das ist voll, Digga, du bist noch ein Kind, Alter.
Ja, 2 Jahre.
Digga. Ja, Digga, ja. Ich neige immer sehr zu diesem Grown-Man-Talk.
Ja.
Aber es ist echt auf jeden Fall krass. Man merkt es schon irgendwie, diesen Unterschied so langsam. Und man denkt immer so, dieses Ganze auf Handy gucken und so, das ändert eigentlich nichts und stört eigentlich gar nicht. Mach's mal 3 Tage nicht. Du wirst merken, wie dein Kopf wieder besser funktioniert. Ich war auch im Urlaub jetzt irgendwie letztes Jahr und habe einfach mal so für Tagesausflüge einfach mal mein Handy weggelassen, gar nicht mitgenommen. Und dann komme ich am Abend zurück und gucke zum ersten Mal wieder aufs Handy, nach Stunden, nach einem ganzen Tag fast. Und merke erst so, krass, dieses Gucken wieder aufs Display, das ist voll anstrengend.
Mhm. Ja.
Und dann mach das mal 3 Tage nicht. Du merkst eigentlich, dass dein Hirn ganz anders funktioniert wieder.
Ja, oder so, das fing bei mir irgendwie in der Uni mit zu lernen, wenn es so richtig eng wurde am Ende, dann habe ich das Handy im Spind gelassen oder so.
Ja.
Ey, es ist Wahnsinn, was man dann auf einmal schafft. So, ne?
Voll.
Aber gut. Wollen wir mal schauen, wir haben jetzt echt lange gesprochen.
Das stimmt.
Wollen wir mal schauen, wie du dich mit 28 Jahren heute auf der Aftershow-Party machst. Ich hoffe, du legst nicht so spät auf dann.
Na, ich leg gar nicht auf. Das macht Lukas Kruso.
Aber ist es nicht das...
Casilings Hot System?
Genau, gehörst
ja,
du da nicht zu?
Ich gehöre da dazu eigentlich.
Du schnappst dir ab und zu das Mikrofon, machst ein paar Shoutouts.
Ja, ich werde wahrscheinlich sturzbesoffen sein und irgendwie mal einen Song auflegen.
Vielleicht den Übergang ein paar Sirenen abfeuern.
Ja, den Übergang verkacken und dann... Dann geht's weiter, Alter. Irgendwelche deutsche Pits auflegen. Nee, ja, Spaß.
Ich wünsche mir Gunshots und Hip-Hop-Fanfaren wünsche ich mir.
Auf jeden.
Super. Dann, wir sehen uns heute Abend, aber ich wünsche dir schon mal viel Spaß.
Dankeschön.
Ich hoffe, es wird geil, aber mache ich mir keine Sorgen.
Ich auch nicht.
Hört euch Raum an. Die Playlist ist
Wahnsinn.
Noch nicht komplett, aber bald.
Mal sehen.
Genau. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Alles klar.
Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, danke dir.
Danke, Mann. Ciao.
Alles klar. Ciao.